Herzlich willkommen zur Folge 71, gleich geht's los.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
Richtig, Eddie. Wir machen Werbung für eine gute Freundin von dir, eine Bekannte, eine lustige Frau. Du schwärmst ja immer jedes Mal, wenn wir das machen, von Katjana Gerz.
Ist das eigentlich Werbung, wenn man eigentlich nur über das Projekt von einem Freund oder einer Freundin spricht? Ich weiß es nicht. Heutzutage wahrscheinlich schon. Aber es ist auf jeden Fall mir eine Ehre, über Katjanas Podcast Nie gehört zu sprechen. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt, der wird gesponsert von Gelo Revoice und ist ein wirklich ganz, ganz toller Podcast, den ich allen gerne immer wieder ans Herz lege. Denn was Katjana macht, ist, dass sie jeden Freitag Gäste hat in ungefähr einer Stunde und diese Gäste sind in der Regel immer keine Promis, sondern Leute, die eben irgendwas Besonderes machen oder was Interessantes machen, vielleicht einen interessanten Job oder ein interessantes Hobby. Und ich finde diese Idee sehr, sehr charmant. Tatsächlich, kleiner Schwenk, war das die Idee, die wir früher bei Late Nights bei Giga hatten, als wir so eine Late Night Show hatten. Da haben wir uns gedacht, Promis kriegen wir nicht. Ist eh langweilig, wenn du eh immer die gleichen Nasen durch alle Shows tingeln, sondern lass uns doch lieber mal, weiß ich nicht, den Pizzabäcker um die Ecke fragen, wie es eigentlich so ist, Pizzabäcker um die Ecke zu sein.
Ja. Oder Philipp Weller in der aktuellen Folge 9, ne? Der ist Honigverkäufer, genau. Hat so ein Startup hochgezogen und erzählt viel darüber, warum Honig seine Leidenschaft ist und wie er dieses Startup hochgezogen hat.
Zum Beispiel die Folge davor, Patricia Box, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist Atem-, Sprech- und Stimmtrainerin. Und da sind wir ja wieder bei meinem Thema, wie kann ich C, D, E, F, G, A, H, C gescheit lernen. Ne? Also ganz viele interessante Jobs, den Sprecher zum Beispiel der Deutschen Bahn, der ist, ich glaube Ingo Ruf heißt der, eine Stimme, die sozusagen jeder Deutsche kennt und keine Ahnung hat, wer das
Nächster ist. Nächster Halt, Bürgerfelde. In der Episode 1 übrigens geht es um Ramona Pongratz. Die Episode 1 hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, aber sie ist nämlich Biersommelier.
Aha. Oh, das ist ein Traumjob, ne? Das
kennt sich mit Bier aus, großartig.
Ja, dafür kenne ich aber die Folge vom 10. April mit Anja Räsler, die ja 5 Jahre lang bei uns gearbeitet hat und unsere Redaktionsleiterin für den Entertainment-Bereich, beziehungsweise Show und Light, wie das so schön bei uns heißt, gemacht hat. Auch das eine Folge, die ich zum Beispiel allen Rocket Beans-Fans ans Herz legen kann, wenn sie mal hören wollen, wie das Ganze aus Sicht einer Redakteurin hinter den Kulissen.
Also präsentiert wird der Podcast von Gelo Revoice. Halstabletten bekommt ihr überall, wo es großartige Podcasts gibt. Über Spotify könnt ihr es hören, Apple Podcasts oder wo ihr ihn überhaupt gerade hören möchtet. Und jetzt geht's bei uns weiter.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Hey, aufwachen.
Was? Gab's keinen Bumper? Hallo?
Der war doch schon.
Ich habe keinen Bumper gehört.
Ich auch nicht.
Ich weiß, weil ich eben gesagt habe, hey, das haben wir gestern schon produziert, der Bumper ist davor, den schieße ich jetzt nicht nochmal ab.
Das hast du das so
gesagt? Ich habe das nicht so verstanden, aber...
Wie habt ihr es denn verstanden, meine Herren?
Ich habe gedacht, den Spot haben wir schon produziert, aber nicht
der Bumper kommt jetzt, aber egal.
Den Bumper haben wir hinten dran gemacht gestern.
An den Spot. Du meinst vorne dran. Also vor die
hinten dran an den Spot.
Also
vor die Sendung.
Moment mal, der kommt doch hinten nach dem Spot oder kommt der vorne vor die? Jetzt verwirrt ihr mich.
Der kommt nach dem Spot, aber vor dem Podcast.
Nach dem Spot, aber vor dem Podcast.
Ja.
Okay.
Herzlich willkommen zu Folge 71 vom Podcast ohne richtigen Namen, meine Damen und Herren. Ich fühle mich geehrt, mit Georg Zahl und Jochen Dominikus diesen Podcast moderieren zu dürfen. Das ist die 71. Folge. Wir haben euch begleitet durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten und jetzt auch in Zeiten der Krise sind wir immer für euch da. Hi, wie geht's?
Hallo.
Immer noch, ne, in Zeiten der Krise.
Es geht super.
Ich höre euch nicht mehr. Hört ihr mich?
Ich höre dich.
Hörst du mich?
Hallo?
Ich höre euch.
Oder habt ihr einfach nur nicht geantwortet, als ich geredet habe?
Nee, das war irgendwie ein Funkloch.
Es war ein Funkloch kurz. Hat irgendwie so gemacht und dann war kurz was. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, heute ist ein guter Tag, Leute. Weil die Spielplätze haben wieder auf.
Och Mann, das war doch mein... Genau den Satz, den wollte ich gerade sagen. Aber du hast absolut recht. Scheiße. Ich kann mich noch an eine Podcast-Folge erinnern, Eddie, wo wir abgekotzt haben, dass man ständig auf den Spielplatz musste und mit den blöden Eltern reden musste.
Ich weiß, ich hasse Kinderspielplätze, aber ich liebe Kinderspielplätze. Ich war heute da und original, ich war kurz davor, die Rutsche abzulecken. Es ist so geil.
Du hättest das Ding direkt wieder zumachen müssen, wenn du die Rutsche ableckst.
Die Kids sind... Und es ist direkt wieder was passiert. Direkt was passiert, Leute, wo ich auch direkt eure Meinung brauche. Folgendes. Ich spiele also mit meinen Kids da so... Ist so ein kleiner Spielplatz, relativ kleiner. Jochen, du kennst ihn direkt bei uns um die Ecke. Und da gibt's ja noch so einen kleinen Fußballkäfig. Und wir kicken da so ein bisschen. Und ich bin halt mit dem Kleinen und dem Großen da gewesen. Und der Kleine, den muss ich natürlich schützen, damit er sich nicht umbringt auf dem Kinderspielplatz. Also war ich gerade ein bisschen näher an am Kleinen, der dort irgendwie versucht hat, irgendwo hochzuklettern. Und habe, wie gesagt, stand bereit, ihn aufzufangen. Und der Große war auf diesem Fußballkäfig, hat er so ein bisschen rumgekickt. Und dann kam eine ältere Dame auf ihn zu. Ich schätze mal so um die, wie alt wird sie gewesen sein? 75, schätze ich. Also schon wirklich gehobenes Alter. Und ich habe von Weitem gehört, wie sie irgendwie was von einem Fahrrad erzählt hat, was sie verschenken will. Mhm. Und dann sehe ich so von Weitem, wie mein Sohn, der Große, so mit ihr mitgeht. Und sie stehen dann so vorm Eingang des Spielplatzes. Mhm. Und ich stiefel also direkt dahin und sag, was ist hier los? Und dann sagt sie, ja, ich hab ein Fahrrad zu verschenken. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber sie können doch nicht einfach fremde Kinder
ansprechen und denen sagen,
ich schenke dir was. Und dann habe ich auch direkt meinen Sohn angesprochen und gesagt, wieso gehst du einfach mit fremden Menschen mit? Und dann hat sie mich so anguckt, die war nicht böse oder so, ne? Also sie war so ein bisschen erstaunt, weil ich glaube, die wollte natürlich wirklich einfach nur was Gutes tun.
Ich weiß nicht.
Und hat dann, und dann hat sie gesagt, so, ach, ist das heutzutage schon so schlimm? Und dann habe ich gemeint, sehen Sie, es geht hier nicht darum, dass ich Angst da habe, dass Sie was machen, aber es geht darum, dass mein Sohn das lernen muss, dass er nicht einfach mit Fremden mitgibt, egal wer es ist, ob das eine alte Frau ist oder ein junger Mann, nur weil sie ihm was schenken. Und dann hat sie gesagt, dann hat er so gesagt, ja, aber wir sind doch nur hier vor den Spielplatz. Ich sage, nein, du bist auf dem Spielplatz und du gehst nicht mit irgendwelchen Fremden mit, egal was die dir anbieten.
Ja.
Und ich habe zu ihr gesagt, und sie sollten nicht einfach irgendwie fremde Kinder ansprechen und ihnen was schenken. Da sind die Eltern auf dem Spielplatz, sprechen sie doch die Eltern an.
Ja.
Und dann sind wir wieder gegangen. Und dann war aber erstmal so ein bisschen die Stimmung komisch. Mir hat fast schon wieder die alte Frau so ein bisschen leid getan, weil das war jetzt keine Kidnapperin, ja. Die hatte auch wirklich nur so ein altes Fahrrad, wo so ein Zettel da dran hing, zu verschenken. Und sie fand das irgendwie zu schade. Und dann habe ich zu meinem Sohn übrigens das gesagt, was ich auch immer gelernt habe von meinen Eltern. Ein kleiner Tipp, dass immer, wenn jemand kommt und dir was anbietet, kommt zu mir, dann kriegst du das Doppelte von mir. Also wenn dir einer 10 Euro anbietet, kommt zu mir, kriegst du 20
Fahrrad?
Euro.
Zwei Fahrräder.
Ja, scheißegal. Ich habe immer schon gesagt, wenn er dir das geilste Lego anbietet, kommt zu mir, darfst du zwei aussuchen. So, das war immer so das, was ich gelernt habe, was bei so einem Kind tatsächlich dann ganz gut wirkt irgendwie, weil dann diese Verlockung des Gegenstandes, was es auch immer ist, vielleicht so ein bisschen sozusagen
ich verstehe, was du meinst. Ja, ich glaube, das kann ich auch in Schwierigkeiten bringen, wenn das Kind feststellt, das stimmt nicht, was Papa da gesagt hat. Aber
das muss man da natürlich machen.
Kann man nicht
aber
hier ist Lamborghini. What the fuck?
Clevere Kinder sagen einfach.
Wir schenken die Lamborghinis an Kinder.
Clevere Kinder würden doch jetzt hingehen und sagen: Der Mann hat mir gerade den Lego-Todesstern versprochen.
Ja.
Der Mann da hinten, der gerade weggeht. Ich bin aber extra hier geblieben, Papa, weil ich ja jetzt zwei kriege. Und einen setzt du bitte auf eBay.
Ja, wenn das passiert, dann ist es so, aber immer noch besser als irgendwie mit Fremden mitgehen. Aber ist doch krass, oder? Also ist doch auch ein bisschen bescheuert von der.
Aber ich bin aber 100% auf deiner Seite. Ja. Also das ist gar keine Frage und keine Diskussion. Du hast völlig recht.
Ja. Gab es da keine Eklat, frage ich mich bei der Geschichte? Ich meine, war das die Geschichte? Ich meine, das ist eine gute Geschichte.
Aber naja, ich habe das schon sehr bestimmt gesagt. Ne? Ich habe die jetzt nicht beleidigt oder so, aber ich habe, sie hat gemeint, ja, ich wollte ja nur, dann habe ich gesagt, das ist mir total egal. Ich möchte nicht, dass sie Fremden, also ich habe das schon relativ deutlich gesagt, ohne jetzt irgendwie ausfallend zu werden, aber sowohl, dass sie als auch mein Sohn das checken. Und ich war auch so ein bisschen geschockt, wie leicht dann mein Kind, ehrlich gesagt,
mitgeht.
Also ich meine, er ist nicht weit, er war wirklich am Rand des Dings, so, aber ich habe da auch mit ihm gesprochen, habe dann gesagt, ja, was wäre denn, wenn die jetzt gesagt hätte, ja, das ist da hinten an der Ecke. So, wie weit würdest du denn mitgehen? Weißt du? Also das ist ja so die Frage. Das Fahrrad ist bei mir im
Keller.
Im Hof. Oder im Keller. Oder wo auch immer so, ne? Und da habe ich so gemerkt, wie fragil sowas auch ist. Das war jetzt harmlos in dem Fall, aber sowas ist natürlich so, kriegst du als Elternteil sofort.
Das Problem ist, dass die Kinder halt immer die den Erwachsenen als Autoritätsperson sehen und wenn der sagt, es ist hier vorne, ach nee, doch nicht, ich habe es eben da drüben stehen lassen, dann glaubt der das halt. Weil er hat ja keinen Grund, das nicht zu glauben. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo ein Typ was ganz Ähnliches gemacht hat auf YouTube und er sagte, ich kriege das garantiert hin, dass die Kinder mit mir mitkommen. Also ein Kerl war das, ein junger Kerl. Jetzt nicht mal irgendwie, dass man sagen kann, eine ältere Dame, da haben die Kinder vielleicht nicht so Angst vor, weil könnte ja Oma sein und so. Und der hat den Kindern gesagt, ich weiß gar nicht, ob er selber einen Hund dabei hatte oder nur sagt, ich habe hinten Hundebabys in meinem Auto, wollt ihr die sehen? Und alle sind sie mitgekommen und dann schrieben Kommentatoren, ja, das sei ja alles fake. Und ich dachte mir, nee, ist es nicht. Also es mag sein, dass nicht jedes Kind mitkommt. Und dass ein paar sagen,
viele mit, das glaube ich auch.
Ja, es kommen mehr als null mit. Also mach das nur lang genug und du hast halt fünf Kinder, die sagen, oh ja, ich möchte die Hundebabys sehen.
Ja, oder auch so Sachen wie, man will jetzt hier keine Ratschläge geben oder so, aber wenn du überhaupt hingehst und sagst so, komm mit oder willst du, dass dein Vater mit dir schimpft, der hat gesagt, ich soll dich abholen oder weiß ich nicht, solche Sachen, ne?
Ja, ich glaube, die Eltern werden alle erschreckt sein, wie leicht ihre Kinder doch mitgehen.
Ja, macht einem total Angst als Elternteil irgendwie und, ja, auf der anderen Seite will man ja auch nicht so ein Helikopter-Parent sein, der irgendwie sein Kind nicht zwei Minuten aus dem Auge lässt. Aber das sind dann immer wieder so Momente, wo ich mir denke, so, ja.
Du wirst da zwangsläufig die Arschkarte haben. Das geht nicht anders. Also das Kind wird sich denken, was soll denn das, Papa? Das war doch gar nichts. Ja. Die Dame wird sich denken, was für ein Blödmann, dass er mir hier quasi unterstellt. Ich wolle sein Kind entführen und du stehst da und denkst, jetzt habe ich die arme Frau, die ein Fahrrad verschenken wollte, angekackt. Aber es gibt für mich zumindest, aus meiner Sicht, gibt es keine andere Möglichkeit, als halt zu sagen, tun Sie mir einfach einen Gefallen, wenn irgendwas ist, sprechen Sie mich an. Und ich freue mich da riesig drüber und finde ich ganz toll, was Sie machen. Aber sprechen Sie bitte mich an. Das Kind muss halt lernen, dass in solchen Situationen es nicht mit jemandem mitgeht, den es nicht kennt. Egal, wer es ist.
Also,
keine Ahnung. Aus meiner Sicht alles richtig gemacht.
Aber gleich erster spannender Tag auf dem Kinderspielplatz.
Hello. Auf dem Kinderspielplatz gibt es ja auch Regeln. Ne? Das ist ganz lustig, da hängt da vorne dann so ein
Hygiene. Keiner spricht über den Kinderspielplatz.
Hygienehinweise steht da drauf.
Die Ecken werden abgeklebt.
Und in keinem Spiel gerät zwei Mann. Ich habe mich heute an die Wippe.
So, Quatsch, habe ich nicht gesehen.
Bei uns aber, auf keinem Spiel gerät zwei Kinder. Und ich habe mich an die Wippe gestellt. Ich habe gesagt, runter da. Nur einer. Ich war der Held auf dem Spielplatz. Ich habe mich alle gemocht.
Da war auch so eine lustige Aktion bei uns, da war so, da gibt es so eine Rutsche mit so einem, da ist halt noch so ein Geländer dran und so und dann kann man auch oben so über so eine Hängebrücke laufen und dann zur Rutsche. Und dann war da so ein, mein Kleiner hat versucht hochzuklettern, dann ist da auch einfach eine Mutter hin und wollte ihm helfen. Ich wollte das eigentlich gar nicht, ich stand nur zu weit weg, weil ich wollte, dass er das selber lernt, da hochzuklettern, sonst hätte ich ihm ja auch schon hochgeholfen, aber dann hat sie ihm so geholfen und hat... da war aber so ein Holzbalken und den hat sie nicht gesehen und dann konnte er nicht weiterklettern und dann hat sie das so interpretiert, als ob er runter will. Dann hat sie ihn so runtergehoben, hat ihr Kind genommen.
Ja, sehr gut.
Hat es so und klong gegen den Holzbalken geknallt.
Oh nein.
Ja, das war richtig dumm. Das Kind so, aua, und dann hat sie so gemerkt und in dem Moment hat so bei ihr Klick gemacht, dass es bei dem Kind davor, nämlich bei meinem, auch schon nicht zwar Dong gemacht hat, aber dass er deshalb da nicht weiterklettern konnte. Und dann hat sie so, oh, das ist ja ein Balken.
Ja, solange sie ihr Kind dagegen gehauen hat.
Ja, aber das hat mich auch schon wieder genervt. Erstens mal, halt doch mal dann so ein bisschen Abstand wenigstens. Und zweitens, warum hilfst du jetzt meinem Kind irgendwo hoch? Also, ja, ich weiß nicht. Ich will auch nicht so überpingelig sein. So, ich mag das auch nicht, wenn ein anderes Kind zu mir kommt, dass ich dann so tue, als ob das irgendwie ein Pitbull ist und so. Jetzt kriege ich wieder Mails von Leuten, die sagen, aber ey, ich finde nicht gut, dass...
Das sind nur die Halter, sind das.
Pitbull sind ganz liebe Tiere eigentlich.
Ich mag die übrigens wirklich, ne?
Pitbull. Ich mag die auch. Man ist halt einfach so eine Assoziation, dass man...
Ich mag die, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss vor denen.
Aber wenn ich jetzt Tiger sagen würde, würden auch sagen, hast du nicht Joe Exotic gesehen? Tiger sind ganz liebe Tiere.
Ja.
Ich halt fucking Gremlin, wenn man ihn gefüttert hat.
Hat das der so. Typ ohne Beine gesagt, ja, zufällig?
Ja, wobei das war, glaube ich, ja, der ist ja nicht von einem Tiger angefallen worden. Der nee? Ist
Unfall, nee, glaube nee,
ich. Nee. Der hat einen Unfall, ja.
Ah, okay. Tatsächlich. Nee, dann, ihr wurde ein Arm abgebissen, so war das, ne, im Käfig.
Das stimmt, ja. diesen einen Wärterin, ja. Naja, so viel.
Aber Spielplatz ist wieder richtig geil, muss ich auch sagen. Großartig.
Leute?
Oh. Ja.
Oh. Habt ihr noch was zum Spielplatz? Ich wollte euch nicht unterbrechen, was den Spielplatz
ist. Nee, ich hätte sonst eine Überleitung zu Bundesliga gemacht, aber mach du mal.
Nee, also ich finde das vor allen Dingen spannend, dass wir quasi eingeleitet haben, damit dass du gerne die Rutsche auf dem Spielplatz abschlägst. Wenn ich sowas sage, dann kommt sofort vielleicht die Polizei am Klingeln, aber finde ich gut, dass du das diesmal gesagt hast.
Ja, aber du hast ja auch keine Kinder.
Ja, na und? Vielleicht möchte ich das trotzdem gerne machen.
Was machst du überhaupt auf dem Kinderspielplatz, Georg?
Fahrräder verschenken, hallo? Außerdem habe ich zwei kleine Hunde.
Und Fahrräder, du verschenkst Fahrräder.
Vielleicht können wir das einfach mal aufnehmen als Video und wir schicken dich in Hamburg hier auf 10 verschiedene Kinderspielplätze. Einfach nur mal so da sitzen eine Stunde oder irgendwas verschenken, Bonbons aus der Tasche holen.
Pass auf, Leute, mir ist das neulich aufgefallen, wenn man so ein Weißbrot hat. Also so ungefähr so ein Toastbrot-Weißbrot, aber einfach nur Weißbrot und nicht Toastbrot. Wir unterscheiden das ja hier in Deutschland. In anderen Ländern wird das ja nicht gemacht. Und man hat Butter, die zu hart ist. Mhm. Wisst ihr, dass man quasi die Eingeweide des Weißbrotes um die Butter rollt beim Versuch, das irgendwie drauf zu schmieren?
Ja.
Wer macht denn sowas?
Was denn? Sich ein Brot schmieren?
Erzähl erstmal weiter. Das kommt bestimmt.
Moment, wer macht denn sowas?
Naja, das macht ja jeder, aber wer nimmt denn harte Butter auf ein weiches Weißbrot? Ja, aber
wenn du keine,
das ist dir noch nie passiert, oder?
Weiche Butter hast.
Doch, dann lege ich das auf die Heizung, die Butter oder so. Oder
du legst so Butter auf die Heizung.
Dann kann man das ja nicht sofort essen, weil man weiß oder jeder normal denkende Mensch weiß, das geht nicht, dann ist das Brot im Arsch.
Okay, also dir ist das noch nie passiert, dass du zu harte Butter versucht hast, auf das Brot zu streichen?
Noch nie.
Noch nie, okay, gut. Mir ist das schon mal passiert. Und selbst wenn es einem nicht passiert, weil man natürlich die Butter auf die Heizung legt und niemals so hungrig ist, dass man auf die Idee kommen könnte, die noch harte Butter irgendwie aufs Brot zu bekommen, damit man so ein Stück Brot inhalieren kann. Für diejenigen, denen es so geht wie mir und die nicht immer die Butter draußen stehen haben, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja sogar noch geiler, wenn man Butter hätte, für die man kein Messer braucht. Damit man nicht immer dieses eine Messer schmieren muss, die weich genug ist, dass man sie verteilen kann ohne Messer.
Aus der Tube?
Aus der Tube, richtig. Butter aus der Tube. Gibt es das schon?
Aber dann musst du doch trotzdem verteilen.
Ja, aber das machst du halt so, wie du eine Mayo oder so irgendwie verteilst. Ich kenne dieses...
weißt du, was geil wäre? Die Idee ist halb gut. Die Idee wäre gut, kennt ihr diese Home-Shopping-Werbung von diesem Streichgerät, wo du quasi die Farbe im Stick hast und dann streichst du damit die Wand, da ist quasi die Rolle, also die Rollenstange, in der Rollenstange ist die Farbe drinne. Und dann kommt die so auf die Rolle und du rollst mit der Farbe direkt. Weißt du, was ich meine?
Das heißt, du musst nie eintauchen.
Stell dir ein Messer vor, ein Buttermesser, das gefüllt ist mit Butter. Wäre geil, oder?
Das ist jetzt
also im Messergriff ist die Butter.
Das ist gut.
Da ist eine kleine Öffnung an der Klinge und du drückst so ein bisschen am Griff des Messers und dann kommt die raus und die wird direkt
drüber. Dann musst du das aber immer wieder reinigen. Ich dachte halt an dieses Ding, wo es auch so zum Braten und zum Kochen irgendwie diese Tuben gibt, in denen dann halt so Bratfett drin ist, das von der Durchsichtigkeit her aussieht wie Margarine oder so. Ich glaube, es ist auch Margarine oder so, die halt nur so weich ist, dass du sie einfach direkt so in die Pfanne geben kannst. Und jetzt das allerdings nicht in der Backen- oder Braten-Variante, sondern in der Butter-Variante. Und ich habe schon einen Namen dafür. Und zwar, weil es messerlose Butter ist, ist der Name kurz dafür ist Melbu. Und zwar Melbu Fit. Und ich habe die Werbefiguren dafür. Die Werbefiguren sind Zwillinge. Und zwar so diese Art von, also so zwei Frauen, Blonde. So die Art von Menschen, die in der Werbung Salat anlachen. Ja, die kennt ihr, ne? So die irgendwo stehen und die total happy sind, weil sie Salat in der Hand haben. Und der Slogan, den sie benutzen, ist: Das geht besser ohne Messer. Und die teilen das auf. Die eine sagt, das geht besser, und die andere sagt, ohne Messer. Und sie tauchen dann immer in aller Welt Situationen auf und bringen diesen Spruch an den Mann. Das ist ein Gesamtkonzept, was ich hier verkaufe, ja?
Ich finde das, also ich, mich hast du, hast du beim Wort Butter. Messer.
Es ist Melbu Fit und wir produzieren auch für Discounter dann unter einem etwas anderen Markennamen, das ist dann Melobu Fresh. Ja, für messerlose Butter und dann Fresh, das ist halt nicht so ganz cool wie Fit.
Du hast ja richtig viel Gedanken gemacht.
Ja. Alter, das ist gut.
Ich bin dabei, ja. Ey, ich glaube, der Buttermarkt ist auch einer, der, wie wir jetzt feststellen, zum Beispiel in der Corona-Krise, sehr stabil ist. Butter ist im Prinzip das Gold der Nahrungsmittel. Und ich finde, das ist ein Pferd, auf das wir setzen sollten. Oder?
Ich finde auch. Auf alle Fälle. Übrigens, ein Tipp, ne? Also natürlich ist dein Produkt, steht über allem, aber ich habe es früher immer so gemacht, dass ich diese kalte Butter genommen habe und dann ganz dünn von oben abgeschabt habe. Weißt du, wenn man ganz dünn abschabt, dann...
Ja,
dann
oder einfach auch ganz, ganz dünn abschneiden.
Ganz dünn. Ein Stück. Ja, so von oben so.
Aber du kannst
so
es einfach draußen stehen lassen.
Ja, oder Olivenöl einfach nehmen als Ersatz oder Frischkäse. Ja.
Aber warum nicht einfach...
Melbu.
Jetzt mal, warum nicht jetzt einfach mal ein bisschen crazy sagen? Und wenn man zum Beispiel Butter hat und ein Brot und im Mund vermischt sich das doch eh, warum beiße ich nicht einfach erst so ein Stück Butter raus aus der Butter und dann beiße ich anschließend ins Brötchen? Hat das mal jemand probiert? Jetzt, wo habe ich, krieg gerade richtig Bock da drauf.
Das ist gut. Oder man hat so eine Scheibe Weißbrot, kauft einzelne Scheiben und da drüber ist eine Schicht mit Butter, die getrennt ist mit so einem Zellophanpapier. Man kann das in so einer Packung kaufen. Und wenn man das essen will, zieht man dieses Zellophanpapier einfach unter der Butter weg und dann landet es auf dem Brot. Ist halt viel Plastikmüll, aber das ist ja egal. So, und dann gibt es so einzelne Scheiben, wo du die Butter...
Moment, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Du möchtest die wie so Scheibletten oder was?
Genau. Und diese Scheibletten sind so abgepackt und die liegen schon auf dem Brot drauf. Das ist aber nur getrennt von einer Plastikfolie. Aber
dann habe ich mal kurz eine Frage. Warum dann nicht gleich ein Butterbrot verkaufen?
Statt Butter.
Naja, das ist ja, man muss dem Kunden...
Er hat ja gesagt, es liegt schon auf dem Brot. Also
ja, das darf dem Kunden halt nicht auffallen. Das muss dann halt... Die Werbung muss dann halt...
Kannst du doch gleich ein Butterbrot verkaufen.
Aber du möchtest ja auch noch die Option haben zu toasten. Und dann darf die Butter da ja nicht schon drauf sein.
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein
Meint ihr, es wäre eine Möglichkeit, in einen Toaster die Butter einzubauen? Weil da ist ja dann auch schon die Hitze. Also anstatt, ja, aber jetzt mal ernsthaft, anstatt sie auf die Heizung zu legen, so eine Art Butter, also du toast, das wäre doch, Alter, stell dir das mal vor. Du hast Toast. Du schiebst es rein in den Toaster und es kommt gebuttert wieder raus.
Das
also
ist
warm
super.
Gebuttert. Wenn du das erfindest, Georg, bist du rich.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht so leicht. Das ist ja schon eine Schweinerei genug mit der Krümelschublade. Jetzt stell dir die Krümelbutterschublade vor.
Mit SpaceX ist auch nicht leicht.
Und beim Rausspringen belegt es sich selber mit einem Belag deiner Wahl.
Ja, jetzt ist
Salami jetzt oder Käse.
Das ist jetzt natürlich Quatsch.
Das ist übertrieben.
Aus meiner sehr realistischen, guten Idee wird jetzt einfach nur eine Belustigung.
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das Ganze so einen fiesen Fettbrand im Toaster auslösen wird, irgendwann auf Dauer.
Hatte ich euch schon gesagt, wie ich fast meine Wohnung in Brand gesteckt habe mit dem Toaster, ja, ne?
Mit dem Toaster?
Ich erinnere mich vage an irgendwas.
Ja, okay, irgendeine Folge müsst ihr nochmal hören, liebe Zuhörer, da habe ich es erklärt.
War ich denn Kammerjäger? War nicht noch der Kammerjäger bei dir?
Ich werde Kammerjäger. Ich glaube, da muss man nichts machen und keine Rechnung schreiben. Also
wird doch Schlüsseldienst.
Hohe Rechnung kann man dann schreiben, aber da musst du ja zumindest das Schloss aufmachen.
Das stimmt.
Also nichts gegen den Kammerjäger, das war ein netter Kerl. Der kam hier an, guckte so, sie haben Mäuse. Ich so, ja, dann gehen wir mal ums Haus. Da könnte eine Maus reinkommen, da könnte eine Maus. Und die springen ja ziemlich hoch, 2 Meter. Hier.
Eine Maus springt nicht 2 Meter.
Hat er mir gesagt.
Das ist doch Bullshit.
Deshalb sollte
ich mir sagen, wenn ich im Erdgeschoss das Fenster habe, springen da Mäuse rein.
Überleg mal, wie hoch 2 Meter sind. Eine Maus, die 2 Meter springt. Stell dir mal vor, wie das aussieht alleine.
Ich wollte ihm jetzt nicht direkt sagen, sie haben ja einen an der Pfanne.
Ist er sicher, dass der jemals irgendwie Kammerjäger war oder so? Oder als hätte er einfach nur unter A bei Kammerjäger gelistet?
Naja, der hatte eine Maske, dann hatte er seinen Schutzanzug in der Hand, den musste aber nicht auspacken, weil ich nämlich auf den Schuppen und das Dach geklettert bin, auf seine Anweisung hin.
Und das Dach?
Ja. Wir haben geguckt, ob da ein Marder sein Nest hat. Ja, aber man muss auch am Dach gucken. Auf alle Fälle springen die nach seiner Angabe 2 Meter und deshalb muss ich wohl ein Stück meines Busches an dem Haus abschneiden. Weil die von da nämlich reinspringen ins Haus.
Einen halben Meter können die hochspringen.
Ja. Das ist noch sehr hoch.
Aber das
ist schon viel.
Vielleicht meint er auch den Marder. Ich habe gesagt, möglicherweise, es war so laut auf dem Dach, vielleicht habe ich auch einen Marder.
Und ich behaupte, ich kenne alle Tiere, die 2 Meter hoch springen können. Okay, das ist der Frosch.
Ja, der Frosch springt 2 Meter hoch?
Ein Frosch kann bestimmt 2 Meter hoch springen, oder?
Vielleicht habe ich Frösche in der Wand.
Überleg mal, das ist von unten bis zum Türrahmen hoch. Welches Tier kann denn mitte so eine Gazelle kann? Welches Tier kann so hoch springen?
Also ich habe ja eine Maus gefangen. Und kann bestätigen, 2 Meter, 2 Meter ist sie nicht gesprungen, aber die ist mir schon ins Gesicht gesprungen. Also 1 Meter war das.
Oh, die ist vom Boden in dein Gesicht gesprungen.
Ja.
Und du bist 1 Meter groß.
Ich hatte sie ja gefangen. Georg. Ja. Ich hatte sie doch gefangen und in diesen einen Beutel da.
Topfkonstruktion hattest du die doch, oder?
Ja, genau. Und dann. Wenn man Essen mitnimmt unterwegs, wie heißt denn dieses Behältnis? Mit Eis drin. Am Henkel. Wo man Sachen. Gefrierbox. Also Gefrierbox. Ja. Da hatte ich sie drin.
Auf. Jetzt habe ich es gegoogelt. Die Tiere mit der größten Sprungkraft. Gibt es auch Tiere, die besonders hoch springen können? Der Weltrekord im Hochsprung, also der menschliche liegt, oder? Meinen die jetzt den menschlichen? Der Weltrekord im Hochsprung liegt bei 2,45 Meter. Über diese Höhe würden die Tiere in dieser Tabelle nur müde lachen. Ach so, okay, das ist der menschliche Hochsprung. Also, was glaubt ihr denn, wer am höchsten springen kann?
Affen.
Irgendeine Raubkatze, schätze ich.
Von allen Tieren, die es gibt?
Mhm. Kommt es wieder sowas wie relativ zu Körpergröße? Und ist das irgendeine so eine Amöbenart oder so?
Nee, ist ein ganz bekanntes Tier.
Okay.
Känguru.
Du sagst Känguru. Ich sag Katze.
Ich sag die Zahl. 7 Meter.
Wow. 7 Meter hoch.
Mhm.
Ein Floh. Nee, 7 Meter Floh ist zu hoch. Floh
doch keine 7 Meter hoch.
Kommt auf die Größe des Flohs an.
Erscheint mir auch sehr viel, aber es steht hier. Der Delfin, Leute.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja. Der Delfin. Okay, 6 Meter.
Dann stell den mal aber hier irgendwie auf den Kinderspielplatz und sag mal Spring, Flipper. Spring.
Delfin. Ey, mach nochmal das. Super.
6 Meter. 6 Meter kann der Puma. Und dann gibt es ein Tier, das heißt Impala.
6 Meter hoch. Ein Puma.
Steht hier.
Ich bin also auf meinem Balkon nicht Puma sicher.
Es erscheint mir ein bisschen viel, 6 Meter für einen Puma. Jetzt stell dir das mal vor, 6 Meter sind ein Haus. Der kann auf dem Dach von einem Haus springen. Das kann doch nicht sein. Oder ein Kaninchen kann 1 Meter. Ein Schwein kann 70 Zentimeter hochspringen. Es erscheint mir auch.
Ein Schwein?
Warum nicht?
Also das erscheint mir auch. Okay, Weitsprung. Wisst ihr, welches Tier am weitesten springen kann?
Oh Gott.
Auch hier gebe ich euch einen Tipp mit der Weite. Ich gebe euch einen Tipp mit der Weite. 13,5 Meter.
Warum ist das ein Tipp?
Ein Hase.
Nein. Ist bei 3.
Ein Tier, wie heißt denn diese Antilope? So eine Antilope oder so ein Reh?
Thompson-Gazelle.
Ja, irgendwie sowas.
Nee. Ein graues Riesenkänguru kann 13,5 Meter weit springen angeben. Und Impalas sind eine Antilopen. Mhm. Das sind, die können 9 Meter weit springen.
Also ich habe jetzt auch recherchiert auf mäuseimhaus.de, dass die Mäuse nur 1,5 Meter hoch springen können. Jetzt bin ich ein bisschen, ja, ich habe es jetzt mal überprüft. Ich glaube dir jetzt auch. Und ich glaube,
er ist ja um dein Haus gelaufen und hat gesagt, ja, das müssen wir alles absiegeln. Die können 20 Meter springen, die Mäuse hier hoch. Das ist hier, da müssen wir alles zunageln da
oben. Das ist ein Buschstutz. Aber der war doch eigentlich dafür da, nicht, dass er dir Tipps gegen Mäuse gibt, sondern dass er die Mäuse los wird, oder?
Ja, erstmal eine Gesamteinschätzung der aktuellen Lage zu machen. Wie kritisch ist das?
Also hast du ihn damit beauftragt, mit einer Gesamteinschätzung der Lage?
Ja, ich wollte jetzt nicht schon sagen, machen Sie mir die Mäuse weg, ohne zu wissen, was das kostet. Weil wusste ich alles klar, ich gucke mir diesen Kammerjäger mal an, hat der was drauf, hat der Ahnung, was ich nicht überprüfen kann im Übrigen. Und guck mal, was das kostet. Du mal,
dass ich im Faktor 4 verschätzt hat, was die Sprunghöhe von Mäusen betrifft.
Ja, und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Und dann sage ich, kann ich das vielleicht selber oder nicht? Und ich glaube...
Wie viel hat er jetzt dafür bekommen?
Ich habe die Rechnung noch nicht.
Und du hast die noch gar nicht?
Oh je.
Ich habe aber gesagt, auch nicht...
Ich werde Kammerjäger.
Also ich habe auch nicht gefragt. Naja, aber ich werde Kammerjäger, man muss halt nicht viel machen. Man kann intelligent reden. Ich
weiß nicht, was er dafür bekommt.
Ja, aber mein Vater hat früher mal gesagt, Hauptsache der Job macht Spaß, das Geld ist nicht so wichtig. Und danach handle ich auch immer. Und wenn mir das Spaß macht, dann könnte ein Job sein, der mir sehr viel Spaß macht. Ja, du gehst zu fremden Leuten, zu Häusern, tust einfach total ahnungsvoll und sagst so, die Hecke muss hier weg, da ist Gefahr in Verzug, hat er gesagt. Ich so, wie, was ist da Gefahr in Verzug? Jetzt habe ich so gedacht, die Hecke wird umstürzen. Die machen sie mal weg, das bescheinige ich ihnen, da ist nämlich Gefahr in Verzug. Der meinte Ratten. Das heißt, die Ratten...
Wieso muss er was bescheinigen?
Hecken darfst du jetzt nicht abschneiden.
Nein?
Nee, weil da Vogelnester drin sind im Moment. Du kannst nur zwischen März und zwischen September und März darfst du Hecken schneiden.
Aber nur kannst du einfach prüfen, ob in deiner Hecke Vogelnester sind?
Frechheit.
Ja, ist so.
Ja, aber du kannst doch nicht dem Vogel einfach so eine Macht geben.
In Deutschland kann man das.
Ja, aber was ist denn, wenn da komme ich in deine Hecke und häkel da was rein und dann ist sie jetzt mir oder was? Wo kommen wir denn da hin, wenn der Vogel einfach hier die Hecken annektiert?
Das ist so. Du darfst sie nicht abschneiden.
Das finde ich eine Frechheit. Muss der Vogel doch erstmal irgendwie sich anmelden oder irgendwie was?
Ja, Wohnnomaden hier, Mietnomadenvögel.
Ja. Ja. Aber... Ich kann die.
Kammerjäger gehabt, der dir nicht gesagt hat, was nicht stimmt und noch keinen Kostenvoranschlag gemacht hat und gelogen hat, was die Sprunghöhe von Mäusen betrifft.
Und er hat einen Kopf unters Dach gesteckt und gesagt, es sind ja ganz schön viel Spinnen hier. Kommen Sie doch mal hoch und gehen da mal hinten in die Ecke gucken. Hat er gesagt. Dann bin ich da hochgeklettert und es war wirklich gruselig. Es war wie im Horrorfilm. Alles hing voller Spinnweben unter so einem Reetdach. Sind ja ganz viele Spinnen, das ist richtig eklig. Und dann habe ich mich begeben auf die Spur nach Mäusen. Und ich so, wie sieht das aus? Das sind so kleine schwarze Häufchen, da machen die ihr Lager. Habe ich aber nicht gefunden. Ich habe wahrscheinlich immer noch Mäuse, lege aber jetzt Fallen aus.
Aber was heißt denn, das sind kleine schwarze Häufchen, da machen die ihr Lager?
Ja,
machen
irgendwie.
Kacklager?
Ja, die kacken. Man sieht Kackspuren, Laufspuren und eben, wenn sie Essen horten. Und das so Nüsschen oder so, sammeln sie alles an einer Stelle. Das war aufregend.
Leute, ich muss noch zwei Themen aufrollen, die wir letztes Mal noch angesprochen haben. Zum einen habe ich ja meine Wasserleichenhände präsentiert auf der Patreon-Seite.
Ja.
Und ich war seitdem beim Hautarzt.
Oh.
Und ich krieg am Montag
Handschuhe.
Die Hände abgeschnitten. Eine Handbiopsie. Das heißt, mir wird eine Gewebeprobe aus der Hand genommen. O-Ton-Hautärztin, das habe ich noch nie gesehen. sie hat gemeint, ich könnte Ihnen jetzt einfach auf gut Glück sozusagen eine Kortisonsalbe verschreiben, aber eigentlich würde sie es lieber gerne mal im Labor untersuchen lassen, weil das schon extrem aussieht.
Also anhand des Fotos oder anhand des Live-Befundes?
Beides.
Wie, hast du die Hände immer noch so?
Naja, das sieht mittlerweile, sieht man das auch, haben meine Hände sind ganz schön gezeichnet. Ja, also das sieht nicht so schlimm aus wie auf dem Foto, aber es sieht aus, als ob ich quasi vernarbte Hände hätte auf den Handinnenflächen. Und ich glaube mal, ich befürchte, dass durch das viele Hände waschen und desinfizieren und so zu Corona-Zeiten das noch schlimmer geworden ist. Aber dieses Aufgedunsene vom Wasser oder so, das habe ich halt schon ewig. Aber jetzt der Hypochonder in mir hat natürlich direkt wieder Schiss. Was kann das alles sein? Keine Ahnung. Wollte ich nur mal sagen, nächstes ist, bei mir ist immer irgendwas. Ich kann jede Woche kann ich über irgendeinem scheiß Arztbesuch, der irgendwas testet, reden. Und das wollte ich nur sagen, da kann man schon mal kleiner Cliffhanger, sind wir alle mal gespannt, wie das ausgeht.
Das mal, ich mache das auf Wiedervorlage, dass wir nochmal nachfragen, wie es denn ausgegangen ist. Apropos.
Und warte, noch eine Sache
wollte ich
Danke sagen, weil mir ganz viele Leute auch, zwei Danke. Einerseits schon vorletzte Woche habe ich nach Kinderbüchern gefragt. Ich habe ganz, ganz viele wirklich tolle Tipps gekriegt für Kinderbücher. Habe auch schon zwei, drei Sachen bestellt und habe schon in einem angefangen zu lesen. Also vielen, vielen Dank an alle, die da mir coole Tipps gegeben haben. Es war dann irgendwann so, dass ich ganz oft den gleichen Tipp gekriegt habe. Und habe ich gedacht, okay, wenn das aus so vielen verschiedenen Quellen empfohlen wird, dann kaufe ich das jetzt einfach mal. Und habe es auch bislang nicht bereut. Und der zweite Dank ist, oder was heißt Dank, was ich mich sehr freue, ist das Feedback von vielen Leuten, die sich den Massagegürtel gekauft haben. Der wohl zwischenzeitlich oder mittlerweile bei Amazon auf dem Bestseller rangelandet ist. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das daran liegt, aber die Vermutung...
Der war schon Bestseller, als ich den bestellt habe, also bevor...
Ja, okay.
Vor dem Hype.
Auf jeden Fall habe ich einige Fotos gekriegt von Leuten und es kommen sicherlich noch welche, die das gemacht haben. Und ich bin wirklich interessiert, ob... Ihr könnt auch gerne schreiben, wenn ihr findet, dass das Schrott war und das eine dumme Empfehlung war, aber ich bin
mir... den ja auch.
Hast du ihn schon?
Ja, und durfte ihn gestern testen. Ich bin noch nicht überzeugt.
What?
Bin gemäßigt, leicht positiv, aber auch definitiv noch nicht überzeugt.
Wo hast du ihn getestet? Wo hast du dich massieren lassen?
Nacken und Rücken.
Pimmel nicht oder was?
Nee, die ist ausnahmsweise nicht. Ich wollte erstmal Nacken und Rücken testen. Weint er jetzt? Weint Etienne gerade über seinen eigenen Witz?
Ihm ist das Wort Pimmel über die Lippen gekommen.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt das Wort allein ist ja auch schon sehr lustig. Okay.
Sorry, wo? Das Wort ist komisch, ne? Pimmel.
Ja. Schlimmste Wort ist übrigens Schniedelwutz.
Ah.
Das ist Worst Case. Stell dir mal vor, du hast ein Date.
Immer.
Ja, ich wünsche dir, aber noch abtönen. Stell dir mal vor, du hast ein Date und es geht so richtig zur Sache und sie sagt, weiß ich nicht, zeig mir deinen Schniedelwutz. Das ist doch direkt Sachpapier. Aber stell dir mal vor, es passiert. Kannst direkt
einpacken.
Auch Pimmel wäre da nicht wirklich geil, aber Schniedelwutz, da kannst du direkt einfallen. Also, egal wie sie aussieht, egal wie geil du gerade bist, das ist vorbei.
Piephahn.
Ja.
Piephahn? Das sagt doch keiner.
Doch, habe ich doch von meinem Urologenkollegen erklärt bekommen, die in seine Praxis gehen. Und er hat, ich habe doch einen Podcast, der heißt Die Pinkelpause mit dem Urologen zusammen. Und da gibt es unter anderem ein dieses lustige Thema, wie nennen die Leute ihren Penis, wenn sie zu ihm kommen. Und es gibt echt viele Namen. Und
da gibt es Leute, die sagen... Herr Doktor, entschuldigen Sie, ich habe ein Problem mit meinem Piephahn.
Ja, genau.
Erwachsene Männer, die da hingehen und das so sagen.
Nee, dann sagen das die Frauen meistens, wenn sie die.
Mein Mann hat ein Problem mit seinem Piephahn.
Ja.
Das ist ja noch unangenehmer. Die Frau so. Ja. Oh Gott, ich
oder wenn die Frau, also nicht, zu, nicht über den Penis des Mannes reden, sondern über den Penis ihres Sohnes. Ja. Oder so.
Dann ja, okay, das ist schon wieder was anderes.
Ja, komm, ich weiß nicht.
Nein, das ist was anderes, wenn du bei einem Kind als bei einem erwachsenen Mann. Da sagst du mal wie Pula Mann oder weiß ich nicht was, aber das sagst du ja nicht als Erwachsener.
Aber du sagst ja trotzdem nicht Piephahn.
Nein, aber es ist trotzdem, ich sag nicht, dass es mega geile Begriff ist. Ich sag nur, es ist was anderes, ob du es über dein Kind sagst oder über deinen Mann.
Das stimmt.
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Ja.
Okay, aber auch gutes Thema, heben wir uns vielleicht auf für später nochmal. Was wolltest du sagen, Georg?
Nee, du hattest du nicht noch, oder warst du gerade schon bei deinem
Warst du noch gar nicht fertig?
Nein, ich wollte wissen, wie der Massage, du bist in der Testphase.
Ja, okay. Also ich habe irgendwie, was tatsächlich ein großer Pluspunkt, wir haben so ein ähnliches Ding schon, nur ist das im Prinzip nur das Kissen, also der obere Teil von diesem Gürtel ohne die Schlaufen. Und es ist eine große Verbesserung gegenüber dem Ding. Weil mit diesem Ding hast du das Problem, dass du dich halt irgendwie immer da drauf legen musst oder sonst wie irgendwie Druck da drauf bekommen musst. Und das ist unpraktisch, gerade so für den unteren Rücken, weil du kannst dich ja nicht mit vollem Gewicht auf dieses Teil drauflegen, weil du dann, ich zumindest dann Schiss habe, das zu zerbrechen. Und dafür ist es halt richtig gut. Also ich in diese Schlaufen rein, nur ich habe halt noch nicht so das Gefühl gehabt, dass das so der gigantische Massageerfolg ist. Und das, obwohl ich im Moment eigentlich so ein bisschen Rückenverspannungen, Schmerzen und so habe. Also
ja, spiel immer noch mit rum, die richtige Position und Intensität finde. Es ist jetzt natürlich auch, ne, das Ding kostet 39 €. Das ist jetzt natürlich nicht ein privater Massagesalon. Aber ich finde, das ist schon eine ganz, ganz solide Alternative, wenn man mal sich so 20 Minuten am Abend das so über den Rücken zaubern lässt, finde ich das schon.
Mal gucken, vielleicht gewöhne ich mich auch
dran. Ich habe es auch für Füße rausgebracht. Und da bin ich schon wieder hellhörig geworden. Ich habe das gesehen und da gibt es auch zwei Varianten. Eine ist allerdings sehr teuer, 180 €. Aber habe ich mir die Bilder angeguckt, da steigst du so rein und da gibt es drei verschiedene Massagevarianten. Nämlich vorne für die, ist das der Ballen quasi vorne, dann hinten Ferse und Ballen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wo der Unterschied zwischen Sohle und ist Ferse und Sohle das gleiche?
Ich glaube nicht. Ne? Sohle ist der gesamte Bereich und Ferse halt ja der Fersenbereich.
Ja, was ist denn der Fersenbereich?
Naja, der hintere Teil
des Fußes. Der hintere Teil, das hintere dicke Ding.
Ja, und die Sohle ist die ganze Unterseite des Fußes, oder?
Die Sohle ist die ganze. Ja. Und was ist das da vorne, das dicke Ding?
Ballen. C.
Ja, genau. Das dicke Ding da vorne.
Ja, und wie heißt das dicke Ding da vorne?
Ich hätte auch Pimmel sagen können.
Meine Frau. Ist der Fußdaumen.
So nennen wir den. Okay. Also der Ballen, das ist der Ballen. Mhm. Der Ballen, also dieses Gerät massiert Sohle, Ferse. Wo ist der Unterschied zwischen Sohle und Ferse und Ballen? Weil der Ballen ist ja vorne das dicke.
Der Ballen ist doch, nein, der Ballen ist unter jedem. Hier C. Ja, das ist der Ballen.
Das dicke. Der Ballen ist unter jedem C?
Ein C-Ballen. Nee, Moment. Die Unterseite des C ist doch der C-Ballen.
Unterm kleinen C ist doch nicht ein Ballen.
Doch.
Also das ganze dicke Polster ist der Ballen.
Ja.
Und was ist dann, was die Ferse?
Ich glaube, Jochen, wir sind uns nicht einig, was wir gerade mit unter meinen.
Na, die Rückseite. Also,
die Rückseite des kleinen Cs ist der Ballen?
Ja, hat nicht jeder C auch einen Ballen? Und dann nochmal, gibt es nochmal die Ballen vorne am Fuß? Oder gibt es nur einmal Ballen?
Ballen gibt es am Fuß.
Bitte?
Ich würde sagen, jeder Fuß hat einen Ballen. Und das ist das Ding, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst quasi, das, worauf der Großteil der Last ist.
Das so hast wie du die sehr Handfläche schön bei der Hand. Ja. Die Handfläche, die dickste Stelle am Fuß ist der Ballen.
Ja.
Außer der Ferse.
Ja.
Okay.
Apropos Ballen. Der Fußballen geht wieder los.
Ernsthaft?
Sehr was gut. Haltet ihr davon? Jetzt mal, ohne Scheiß, was haltet ihr denn davon?
Also ganz
wissen wir das schon, weil der geht ja seit 2 Monaten
ja,
wieder los.
Ja, alle regen sich darüber auf. Also, heute ist entschieden worden, es darf wieder gespielt werden und morgen, also für die Zuschauer, die es am Freitag hören, war es gestern, also am Donnerstag, wird dann entschieden, wann genau.
Ich habe jetzt gehört,
aber 22. oder 29. Es ist entschieden worden, es darf wieder gespielt werden und morgen wird entschieden, wann genau. Also, dass es kein Verbot in alle Ewigkeit des Fußball geben wird, war ja jedem klar. Ach, es geht ja nur um das
Wann. Nee, am 15. Mai, Entschuldigung, am 15. Mai. Ist schon, ich habe mich vertan, genau.
15. Mai, okay.
Ja. Und was ich interessant finde, ich will jetzt nicht ewig über Fußball reden, weil ich weiß, nicht jeder findet das Thema Fußball geil.
Gegensatz zu Kimmenkercher.
Ja, das ist etwas, was uns alle angeht, ja. Ja. Oder Namen für das männliche Gynäkologen. Was ich gelesen habe, im Artikel, ich glaube in der Frankfurter Rundschau war das, da ging es darum, dass durch dadurch, dass es jetzt quasi ja am 15. dann also sehr bald schon losgeht und gleichzeitig ja auch sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit gespielt werden müssen, ja, es aber durch das mangelnde Training, also richtiges Training, Mannschaftstraining mit Kontakt und so weiter, dass es dazu enormen Verletzungen führen kann, ein großes Risiko für die Fußballer ist, weil die keine gescheite Vorbereitung und keine richtige Belastungsprobe haben und dass das auf der anderen Seite sich auch beim Spielen bemerkbar machen wird und dass es sein kann, dass der Fußball wieder so aussieht, Zitat, was auch immer damit gemeint ist, wie in den 80er Jahren. Das heißt, es ist alles sehr, sehr interessant, wie sich das jetzt so entwickelt. Es ist natürlich alles weit weg vom Optimum. Aber
ist das denn irgendwie messbar? Weil für mich klingt das halt irgendwie immer so, wenn die Spieler mehr als einmal die Woche spielen, sind sie alle kaputt und können nicht mehr spielen. Und wenn sie 4 Wochen Pause haben, können sie alle nicht mehr spielen. Also scheint irgendwie ein sehr, sehr fragiles Gebilde zu sein.
Ist es aber, glaube ich, auch Hochleistungssport. Ich glaube, dass es auf einem ganz hohen Niveau gibt es so einen ganz schmalen Bereich, in dem die Leistung optimal ist.
Weil dass es Leute gibt, die das behaupten, hast du ja für alles im Sport.
Na gut, ne?
Diese Aussage, Offense wins games, Defense wins championships, nicht belegt, beziehungsweise von einem, der es untersucht hat, als faktisch falsch befunden, wird aber trotzdem ständig wiederholt.
Okay, dann ist es eine These, die es zu überprüfen gilt dann ab Freitag.
Genau, das sagt ein Sportwissenschaftler. Ja. Ich finde es ja auch interessant, einfach mal als sozusagen als Gedankengang, was noch alles für Hürden eventuell gemeistert werden müssen. Es kann natürlich auch sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt und wir sehen einfach mega guten Fußball und die Spieler sind alle fit. Auch denkbar. Kann auch passieren.
Oder wir denken uns, Mensch, da hätten wir selber auch mitspielen können, so wie die da rumgraupen.
Ja, oder es wird wirklich sehr viele Verletzungen geben oder es wird unfassbar viel rotiert werden zum Beispiel. Ein weiterer Punkt, der deshalb zum Beispiel wohl eingeführt wird, ist, dass es 5 Auswechslungen geben soll, damit in dieser kurzen Zeit, in der jetzt so viele Spiele gemacht werden, noch mehr Kräfte geschont werden können und die Trainer eben 5-mal auswechseln.
Das für mich so eine Sache ist, die ich halt, ich meine, die hat natürlich damit zu tun, dass es keine, dass im Fußball keine Stoppuhren benutzt werden, weil das ja so eine Teufelstechnik ist, die man um Gottes Willen im 21. Jahrhundert nicht benutzen sollte, weil sie den Sport kaputt macht. Aber das habe ich ja irgendwie nie so richtig verstanden, diese Auswechslungslogik. Ich meine, dass wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht beliebig oft auswechseln können, ist klar, wenn man so viel Zeit damit schinden kann. Warum ich einfach irgendwann gesagt hat, so pass mal auf, wir führen eine Stoppuhr ein, überlegen wir uns, ob wir die Spielzeit anpassen, weil man spielt natürlich nicht netto 2x45 Minuten und dann wechselt man ja irgendwie aus, wie man lustig ist. So, mehr oder weniger zumindest, dass du nicht Leute bestrafst, die einen Spieler aufgrund von Verletzungen verlieren und das ist ja etwas, was durchaus passieren kann, ne? Dass du zu 10 zu Ende spielen musst, weil du 3-mal ausgewechselt hast, damals zumindest. Wenn sie jetzt 5 sind, ist es halt anders. Dann wird der Spieler umgetreten und dann spielst du, ja, hast halt einen weniger.
Hatte doch die Eintracht, ich weiß nicht, war es im DFB-Pokal, war es im Euroleague, wo sie schon 3-mal gewechselt hatten und dann hatte sich Lucas Toro einen Kreuzbandriss geholt. Und er stand dann, und das Geile war, oder was heißt das Geile in Anführungsstrichen, war, dass er ja sogar noch eine Riesenchance hatte, weil er irgendwie da sich in Strafraum bei einer Ecke gestellt hat und der Ball wirklich an ihm vorbeigerauscht ist und aufgrund seines Kreuzbandriss konnte er seinen Fuß nicht dahin halten, sonst wäre er durchaus
unmöglich. Die Spieler teilweise verletzt auf dem Platz bleiben, weil man dann sagt, stell dich halt nach vorne, auch wenn du nicht mehr sprinten kannst, aber besser du stehst da und bist verletzt, als wir haben keinen. Ja. Aber gut, ja, 5 Auswechslungen.
5 Auswechslungen bringt natürlich auch dann wieder, ja, wie du schon sagst, auch taktische Veränderungen mit sich.
Ja, kannst ja die Uhr gegen Ende noch ein paar Mal ein bisschen mehr runterspielen.
Das zum einen. Du kannst aber auch zum Beispiel schon, weiß ich nicht, nach 10 Minuten mal wechseln, wenn du siehst, die Aufstellung ist irgendwie kacke oder so. Du kannst immer noch 4-mal wechseln. Also,
aber freut man sich dann jetzt drauf auf den Fußball? Also freut ihr euch drauf?
Ja, ich freue mich darauf.
Ja. Warum auch nicht? Ich bin noch unsicher. Einerseits freue ich mich auch, dann hat man wieder irgendwie, weil es ja auch vor allen Dingen alles englische Wochen jetzt werden, dann hat man auch irgendwie Dinge im Leben wieder, auf die man sich freut. Ja, Fußball. Andererseits sind ja die Stadien leer, die Stimmung ist irgendwie scheiße. Und da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich, wenn man im Stadion Lautsprecher aufstellt und...
Die Idee gibt's schon.
Und...
Die Fans von zu Hause überträgt.
Die ganzen Fans werden von zu Hause via Discord oder keine Ahnung, die ganzen Audiosignale von allen Fans, die mitmachen wollen, werden ins Stadion gestreamt. Wahrscheinlich ist dann immer so mit 10 Sekunden Versatz oder so. Ja. Aber irgendwie, geht das nicht? Kann nicht irgendein Fußballverein diese Idee mal aufgreifen, zu sagen, okay, alles klar, da haben wir 10.000 Fans? Es gibt
tatsächlich die Idee, ich weiß nicht, von, ob das von der Zone oder Sky oder Eurosport oder keine Ahnung, irgendwo habe ich es gelesen, die wollen für die Fernsehübertragung CGI-Publikum eindingsen.
Du bist abgehackt, Etienne, aber das Fernsehübertragung CGI-Publikum einblenden, nehme ich an, wolltest du sagen.
Digitales genau. Publikum?
Digitales Publikum gab es die Idee. Ich weiß
nicht, ob es gemacht wird. Nee, ich glaube sogar auch Pub-Leute hinten ins
Publikum. Aber ist das denn, also sind das denn wirklich so Dinge oder ist das irgendeine random Person von Sky hat gesagt, wisst ihr, warte, machen wir CGI-Publikum und schon wird eine News draus.
Mann, wir verifizieren das doch alles nicht.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das ernsthaft macht, oder?
In Taiwan habe ich gelesen oder gehört, gibt es bei, die spielen Basketball weiter und da gibt es Roboter, die sie ins Publikum setzen. Habe ich gehört.
Ja, einen dann, oder was?
Nein, mehrere.
Ins großartig.
Und die schwenken. Hey, ja, hey, ja. Das wäre auch eine Idee.
Okay, vielleicht habe ich mich, vielleicht nicht gucken.
Also ich hab von Pappkameraden von Borussia Mönchengladbach gehört, dass die ins Stadion auf den Sitzen Pappkameraden hinstellen wollen. Oder dass man, oh, nee, das war so, dass jeder, der eine Dauerkarte hat, ein Pappkamerad bestellen kann. War das nicht so irgendwie? Und dass der dann auf seinem Platz aufgebaut wird.
Wo du das sagst, glaube ich, irgendwas in der Art habe ich auch gehört. Aber was genau da die Idee war, weiß ich auch nicht mehr.
Ah, hier, guck, doch, hier ist es. Okay, das ist von der UK News. Exclusive Premier League Return could feature CGI-Fans in place of empty seats. Bla, 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 bla. The use of CGI computer-generated imagery is being discussed as the Premier League looks to relaunch the 1920 behind
closed doors. Ist being discussed, das sehe ich wieder so mit da zweifelt jede Zelle meines Körpers, wie sehr das discussed wird.
Ich habe Fakten, Leute. Ich habe jetzt aber Fakten. Tatsächlich, das, was ich gerade erwähnt habe. Bei Borussia Mönchengladbach gibt es die Aktion Seid dabei. Trotzdem, da kann man sich einen Großformatdruck bestellen. Also einen Pappkameraden mit dem eigenen Konterfei, also mit dem eigenen Gesicht. Den kann man dann bestellen, kostet wahrscheinlich was. Und dann wird der auf die Ränge des Borussia-Parks montiert. Irgendwo im Publikum. Und bis Samstag sind wohl schon 10.000 Bestellungen eingegangen. Ich finde so eine Idee super geil. Ne? Super.
Das ist eine coole Idee.
Ja.
Gefällt mir.
Das ist irgendwie eine wetterfeste PVC-Platte. Wenn
jeder von diesen Pub-Aufsteller noch ein kleines Mikrofon hätte,
ja.
Und du kriegst einen exklusiven, kodierten von mir aus irgendwie Zugang, sodass du sozusagen von zu Hause aus dann über das Mikrofon was rufen kannst.
Schiri, du Arschloch!
Ja, und wenn du. Und hier Bengalos kosten extra. Und Besitzer der Dauerkarte steht hier, die kriegen sogar ihren festen Platz zugewiesen. Das heißt, wenn du dann einen bestellst, der wird dann auch genau auf deine Sitznummer montiert. Aber das ist doch eine Corona-Idee, das ist doch super. Und die Vereine nehmen also was
auf
ein.
Auf die Frage nochmal einzugehen, von wegen, ob man sich freut. Also ich sag mal so, ich bin natürlich Fußballfan und prinzipiell freue ich mich natürlich schon immer, wenn auch Fußball wieder losgeht und das ist auch schon ein großes Hobby natürlich von mir und auch Teil meines Berufs, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist bei mir schon ein bisschen die Luft raus. Also war sie aber auch schon ein bisschen, bevor das alles losging, weil die Eintracht einfach so kacke gespielt hat. Ja, und auch weil, ja, aber es ist natürlich auch eine, ihr seid ja die Fortuna, also auch
ja, und Anspruch war, irgendwie in der Liga bleiben, dein Einspruch
war ja, aber das ist ja auch noch nicht vom Tisch.
Ja, so. Aber
und, das
war die Eintracht ja auch nicht.
Naja, wir sind Platz 18 in der Auswärtstabelle. Wir sind quasi im DFB-Pokal werden wir bei den Bayern. In der Euroleague haben wir zu Hause 0-3 gegen Basel verloren, vor leeren Rängen in einem mehr oder weniger leblosen Spiel. Und die letzten Spiele waren alle absolut Katastrophe.
Also Katastrophe, wo wir gerade dabei sind. Jochen, hast du auch nur Blech bei Etienne? Ich höre Etienne quasi wie durch eine Mülltonne. Sehr nee, viel.
Ich höre ihn.
Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Das ist nur bei mir.
Ja. Jedenfalls, das sind alles Faktoren, weshalb ich so, sag ich mal jetzt, nicht mich so megamäßig freue. Wenn es weitergeht, ist gut, aber ich habe eigentlich schon so einen Haken.
Ja gut, aber das ist ja wieder was anderes. Das hat ja jetzt nichts mit dem Weitergehen zu tun, also mit der aktuellen Situation, sondern mehr mit Eintracht.
Wenn's nee, es hat auch was damit zu tun, dass einfach diese Geisterspiele auch einfach nicht so bocken. Das kommt halt alles noch zusätzlich. Das eine ist generelle, die generelle Leistung, aber das andere ist dann, ich war ja Zeuge bei diesem Europa League-Spiel gegen Basel, war ja schon so ein Geisterspiel. Und das wirkt einfach, also da fehlt einfach irgendwas. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, also doch, ich kann sagen, woran es liegt, am fehlenden Publikum halt, aber naja, der Funke springt nicht über und auch, man hat auch das Gefühl, der springt auch bei den Spielern nicht rüber. Und ich glaube, durch diese ganze Corona-Sache, das ist so ein beherrschendes Thema. Nach jedem Spiel wird es dann unzählige Diskussionen und so weiter geben und es rückt alles so in den Hintergrund und dadurch kann man das sich so richtig genießen und sich nicht so richtig drauf einlassen und nicht so richtig locker machen.
Also wenn es danach geht, dann wäre ich für einen, also aus sportlicher Sicht wäre ich am liebsten für einen Saisonabbruch gewesen und es gibt keinen Absteiger, so als Fortuna-Fan. Ja. Da würde ich jetzt sofort unterschreiben.
Wenn es danach Saison dann 20 Vereine oder was? Ja,
vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, was du mit dem Relegationsplatz machst. Dann kann er sogar 21 sein, aber
ich bin auch,
da musst du 22 machen.
Ich bin auch ziemlich zwiegespalten. Einerseits freue ich mich auf Fußball, egal wie grottig der ist. Andererseits habe ich Befürchtung, dass es halt dann überall so Stimmung wird wie in Stadien wie Wolfsburg oder so.
Oder ja, das ist ja logisch, da müssen wir nicht spekulieren. Wenn die Stadien leer sind, ist da keine Stimmung.
Ja, dass da keine Stimmung ist und dass mir das dann doch nicht mehr so Spaß macht. Andererseits muss man da sagen, okay, es geht auch für viele Vereine oder für die meisten halt auch echt ums nackte Überleben und besser so und die kriegen noch ihre TV-Gelder und so und können ihre armen Fußballer bezahlen und vor allen Dingen hängen da ja auch ganz viele Angestellte in den Vereinen dran.
110.000
ja, für die Bundesliga. Von da, auch von der Seite finde ich, ey, weitermachen. Irgendwie, obwohl natürlich auch die Frage ist, ey, wir dürfen uns alle nur mit zwei Leuten treffen, die Fußballer dürfen aber, keine Ahnung, auf dem Platz sich, ja, abklatschen, ja, dürfen sich abklatschen, ja, die berühren sich ja und da ist es irgendwie dann aufgehoben und mittlerweile ist ja auch gestrichen, dass die sich vorher in Quarantäne begeben. War ja vorher die Idee, dass sie irgendwie.
Aber können sich auch mal alle so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen? Mir geht das alles so auf den Sack, wie jeder jetzt irgendwie am Rummosern ist und die ganze Aluhut-Fraktion. Dann gibt es plötzlich die ESO-Hippies, die irgendwie gegen den Corona antanzen. Dann gibt es irgendwie diese ganzen Rechten. Xavier Naidoo, Spackos.
Willst du jetzt sagen, dass
die da jetzt irgendwie plötzlich irgendwie die absurdesten Theorien irgendwie rausknallen und ich denke, können sich alle mal wirklich mal den Stock aus dem Arsch einfach mal aufhören. Oh, das findet ihr das nicht teilweise auch unfassbar anstrengend, was zusätzlich zu der eh schon schweren Situation so von außen reingespielt wird?
Ja.
Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hochgradig. Unfassbar. Das ist auch so ein Ding, das ist so eines von den Themen, die ich hier im Podcast so unglaublich anstrengend finde, weil ich mir denke, oh Gott, ey, jetzt wird wieder einer von, du hast ja so die Extremisten so in beiden Lagern, ne? Du hast die einen, die quasi sagen, es ist alles eine Erfindung und dann hast du diejenigen, habe ja neulich schon mal drüber gesprochen, die sagen, sobald auch nur eine einzelne Person anfängt zu husten, werden wir alle sterben, so diese Extremen auf beiden
also,
Seiten.
Also sorry Leute, ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Weil alles, was ich gesagt habe, dass ich natürlich verstehen kann, dass die Leute sich fragen werden, warum wird mein Leben eingeschränkt, aber die dürfen Fußball spielen? Das ist eine völlig legitime Frage.
Wer redet denn von dir? Ne?
Ja, ja, also ja, das kam jetzt gerade so rüber.
Wieso fühlst du dich denn jetzt gerade angegriffen?
Ja, dachte ich so.
Wieso fühlst du dich denn gerade angegriffen?
Ja.
Wir reden über Xavier Naidoo, so hip. Und dumme Nazis und du sagst, Entschuldigung, ich habe doch nur gesagt, dass der Fußball...
Würde noch fragen dürfen.
Uns ist schon klar, dass du kein Vollspacko bist. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, Jochen. Das ging überhaupt nicht an deine Richtung. Ich habe nur, weil du hast natürlich eine Debatte losgetreten und darauf bin ich gedanklich eingestiegen, dass es in dieser Debatte um Pro, Contra so viele extreme Ausrichtung gerade gibt und so viele Leute ihren Senf dazu geben, aka irgendwelche Kack-Promis oder C- und D-Promis von Detlef D. Soest bis Til Schweiger bis was weiß ich, teilweise weiß ich nicht mehr, wer es ist, jedes Arschloch seine Drecksmeinung öffentlich äußert und dann immer auch mit so fragenden, das wird man doch noch mal fragen dürfen, so immer so suggestiven Behauptungen und so, und das geht mir so auf den Sack, diese ganze dumme Scheiße, als ob es sich, ach egal, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass sich jemand diesen Virus ausgedacht hat und damit alles infizieren will, damit wir gezwungen werden.
Bill Gates, oder?
Ja, Bill Gates will Massenimpfungen, um damit zu erreichen, dass, klar, und wenn ich das alles, ich
aber bin
in einem Laden bei uns in der Parallelstraße hier, Jochen, da ist so ein, so ein Reisebüro oder was weiß ich. Ich habe ein Foto davon gemacht, kann ich euch schicken. Und er hat seine gesamte Schaufensterscheibe, hat er mit Artikeln, wie so ein fucking Serienkiller, hat er so überall so Zeitungsartikel mit Bill Gates und Impfungen und weiß ich nicht, hat er an seine Scheibe geklebt. Ist er nicht mehr ganz dicht?
Das Schlimme ist,
es ist ein Reisebüro.
Das Schlimme ist,
dass die Leute aufwachen.
Ja. Ja, je mehr von diesem Zeug im Internet landet und je weiter das getragen wird und multipliziert wird und darüber gesprochen wird, desto mehr vernünftige Leute, habe ich so das Gefühl, fallen auch noch auf diesen Müll rein.
Ja, vernünftige Leute fallen darauf nicht rein, aber.
Ja, aber die hinterfragen es erstmal nicht. Also tatsächlich kenne ich.
Das ist halt auch immer so ein Problem, was ich bei dieser ganzen Xavier Naidoo-Kacke immer so anstrengend finde, dass es eigentlich nicht wert ist, das zu wiederholen, was er zum Teil von sich gibt, das aber trotzdem getan wird und ich mich halt frage, wie viele labile Gestalten sich denken, oh, der hat doch recht.
Ja,
geh mal auf seine Facebook-Seite und check mal die Comments und die Likes. Das ist, da wirst du verrückt.
Von Elmar, haben wir schon über Elmar Hörig gesprochen?
Elmar Hörig auch so
Das habe ich neulich mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschickt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich auf den gekommen bin. Ich habe mich so gefragt, was aus diesen ganzen Moderatoren so aus den 90ern und frühen 2000ern und Radio hat er, glaube ich, in den 80ern schon gemacht geworden ist. Und der ist ja auch komplett abgerutscht. Der hat ja komplett einen an der Klatsche. Mhm. Aber auch etliche Leute, die ihm immer Beifall spenden und sagen, du hast recht, du.
Ja, natürlich. Das ist diese Fraktion, endlich sagt's mal einer oder der traut sich oder endlich mal einer, der mutig ist. Als ob alle, die eine andere Meinung haben, diese Meinung nur haben, weil sie sich nicht trauen.
Genau, das ist diese Logik, ne? Der sagt, was ich auch glaube, der sagt die Wahrheit und der ist mutig.
Ja, Alter, das ist alles so unfassbar.
Bernd, aber gerade, du hast eben das Wort Serienkiller in den Raum geworfen und das finde ich deshalb recht gut, weil ich momentan häufiger die Situation habe, dass ich zu einem werden könnte und zwar dann, wenn die Leute weiterhin nicht in der Lage sind, ihre verfickten Blinker zu benutzen.
Und ich
bin mir nicht sicher, ob ihr auch zu diesen Kandidaten gehört. Und ich habe euch schon davon erzählt, wir sind, glaube ich, sogar daran vorbeigegangen, dass ich in meiner Gegend zwei Kreuzungen habe. Die eine davon hat drei Straßen, die aufeinandertreffen, die andere fünf. Bei fünf ist es problematisch, in welche Richtung man blinken soll, weil es ja kein richtiges Geradeaus gibt, dafür aber zwei Varianten von rechts und zwei Varianten von links. Also wann blinkt man? Die Antwort lautet offensichtlich gar nicht. Und bei den drei Straßen, so ein Y bilden die quasi, gibt es keine Möglichkeit, geradeaus zu fahren. Das heißt, man muss entweder da rechts blinken, machen die Leute auch nicht. So, was mich aber noch mehr wahnsinnig macht, das alleine macht mich auch schon wahnsinnig. Wenn ich irgendwo stehe und sehe, dass die Leute jetzt entweder rechts oder links müssen und die sich offensichtlich denken, mein Gott, die Energie muss ich sparen, ich blink mal besser nicht. Und folgende Situation, ich bin an einer Kreuzung, ich bin auf dem Gehweg auf der rechten Seite und möchte diese Kreuzung überqueren. Von links kommt ein Auto. Mhm. Es gießt in Strömen. Und es könnte natürlich die Situation geben, unweit von mir, 100 Meter die Straße runter, ist eine Ampel. Sodass man so oder so auf dieser Straße halt nicht mit hohem Tempo irgendwie entlang brettern würde oder so. Und es ist halt, wie gesagt, noch eine Kreuzung da, wobei der Fahrer auf der Straße, der von links kommt, hat Vorfahrt. Das heißt, er muss da nicht langsamer fahren, weil jemand da rauskommen könnte. Und ich weiß nicht, wie es euch als Autofahrer geht. Bei mir war das früher so, wenn ich gesehen habe, steht jemand im strömenden Regen an der Straße, dann fahre ich ein Stückchen langsamer, mach kurz die Lichthupe und sag dem, geh rüber.
Also ich dachte, du sagst jetzt, hättest mal besser einen Regenschirm mitgenommen.
Genau, geh rüber, so brennend eilig habe ich es dann auch nicht. So, es ist aber genau diese Entfernung, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt einfach so rüberrenne, dann muss der möglicherweise sein Tempo verlangsamen, aber es ist, im Prinzip wäre es noch weit genug, dass ich versuchen könnte, rüberzukommen. Mache ich natürlich nicht, weil ich mir denke, bevor ich dem hier vor die Karre renne oder der sich irgendwie erschreckt und dann wütend wird, warte ich also. Und dann kommt dieses die Fahrt verlangsamen so ein bisschen, was mich dann schon wieder so ein Stück weit aggressiv macht, weil ich mir denke, warum fährst du jetzt langsamer? Hätte ich gewusst, dass du langsamer fährst, hätte ich die Straße überqueren können. Aber gut, fährt ein bisschen langsamer. Ich warte, überquere natürlich nicht die Straße, weil er offensichtlich geradeaus fahren will. Und dann biegt er vor mir rechts ab, ohne zu blinken. Mit anderen Worten, ich hätte die Straße überqueren können, weil er vor mir abgebogen ist. Er hat sich halt nur entschieden, dass Blinken offensichtlich überflüssig ist. Was für Psychopathen sitzen in den Autos? Ist das so schwer, das verfickt nochmal hinzubekommen, diesen kleinen Scheißhebel am Lenkrad zu betätigen, um die Richtungsänderung anzuzeigen? Ihr schweigt, ihr macht das auch, oder?
Nein, pass auf. Im Gegenteil, ich bin voll auf deiner Seite und nichts fuckt mich mehr ab, als wenn einer nicht blinkt. Ich finde, das ist eine Form von
erstmal kurz die Frage, warum blinkt man? Man blinkt, um anderen Autofahrern oder Verkehrsteilnehmern ein Signal zu geben, was man vorhat. Ja. Damit diese sich an dem Verhalten orientieren können, damit es einfach besser abläuft. Das heißt, das Blinken hilft allen. Es schadet niemandem. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man nicht blinken sollte. Es ist nicht anstrengend, es ist nichts. Es ist der einzige Grund, warum man nicht blinkt, ist es, weißt du, dass man drauf scheißt, weil man erreicht sein Ziel ohne Probleme und mir ist egal, ob es anderen hilft
oder nicht. Das ist im Zweifel ein Sicherheitsrisiko.
So, ja, und jetzt pass auf. Es gibt hier bei uns am Schlump gibt es eine Straße, an der, da ist auch eine Kreuzung und es gibt eine Gegenfahrbahn und zwei, die geradeaus führen. Wenn du in der Mitte bist, kannst du geradeaus fahren über die Kreuzung oder links abbiegen und wenn du an der rechten Spur bist, kannst du geradeaus fahren oder rechts abbiegen. Mhm. So, manchmal ist es so, dass rechts zum Beispiel dann auch der Bus steht oder ein Auto, das rechts abbiegt und dahinter noch der Bus, sodass es dann lange sein kann, bis du überhaupt über die Kreuzung kommst, weil es sich so ein bisschen staut. Also überlegst du, ob du auf die mittlere Spur gehst, die ja eventuell auch geradeaus fährt, wenn der vor dir nämlich geradeaus fährt und nicht links abbiegt. So, ja. Diese Entscheidung mache ich davon abhängig, ob der blinkt oder nicht, weil wenn er blinkt, weiß ich, okay, er will links abbiegen an der Kreuzung. Das heißt, er muss erst den kompletten Gegenverkehr durchlassen. Das dauert länger. Als hinterm Bus zu warten oder hinter dem Rechtsabbieger. Ja? Also entscheide ich mich in dem Moment. Und ganz oft ist es so, er blinkt nicht, ich stelle mich hinten an ihn dran, er fährt an die Mitte der Kreuzung und dann macht er, entweder er macht ihn nicht an, will offensichtlich links abbiegen, oder er macht ihn dann an, wenn er schon sozusagen da steht und ich weder mehr nach rechts kann, noch nach hinten und ich muss jetzt warten, bis er den gesamten Gegenverkehr geht und sehe rechts an der Spur komplett alle vorbeifahren, nur weil er nicht geblinkt hat. Diese Situation, da würde ich am liebsten aus dem Auto aussteigen und den Typ mit seinem eigenen Gurt erwürgen.
Ja, und das ist nur die Variante, die Zeit kostet. Die schlimmere Variante ist ja, dass er nicht anzeigt, in eine Richtung abzubiegen, wo du gerade die Straße überqueren willst. Weil du glaubst, er fährt geradeaus, du willst halt die Straße überqueren und dann biegt er aber ab und fährt dir über die Füße. Ja, und deswegen bin ich jetzt so oft in der Situation, dass ich, obwohl ich eigentlich gehen könnte, deshalb nicht gehe, weil ich nicht weiß, fährt er jetzt wirklich geradeaus oder blinkt er nur einfach nicht und biegt ab.
Ja, man, also das ist so richtig schöne Allmann-Aufrege-Action.
Ohne Scheiße. Ich habe demnächst einen Ziegelstein dabei und schmeiß den euch noch in die Heckscheibe.
Wenn ich blinke, ist wirklich... Das geht nicht. Ist nicht in Ordnung. Nicht zu blinken ist nicht in Ordnung, finde ich. Das kann man ruhig einfach auch mal so sagen. Euer Allmann Achim.
So, jetzt kommen wir runter. Mhm. Ihr habt natürlich beide recht. Ich sehe das genauso. Ich möchte mich bedanken bei einem aufmerksamen Zuhörer, Alex K. genannt, der mir geschrieben hat oder mir gesagt hat, hey Leute, ich warte immer noch auf die Auflösung.
Der Alex K.?
Mhm. Alex Keen, er warte immer noch auf die Auflösung von der Geschichte der Schutzhüllen auf den Scheibenwischern. Er meinte, das habt ihr nämlich nie, und er hört jede Folge, nie geklärt. Und ich so, weißt du es denn? Er erinnert euch, warum, habe ich gefragt mal irgendwann, müssen wir an den Tankstellen immer diesen blöden Scheibenwischer-Heckschutz aus dieser Plastiktüte darüber stülpen? Warum wird man immer da gefragt?
Aber das hat mir irgendjemand geschrieben, warum. Und ich, haben wir das nicht aufgelöst?
Nee. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht.
Alex hat wirklich jede Folge gehört und der weiß das. Ich
meine aber, mir hat das einer geschrieben und ich habe es aber vergessen.
Ach so, okay.
Das ist wahrscheinlich irgendeine versicherungsrechtliche Geschichte.
Ja, genau. Da irgendein Idiot hat nämlich dann mal geklagt, weil der Scheibenwischer erwischt wurde von dieser hinteren Rolle, die sich dann da verhakt hat und angeblich sein ganzes Auto kaputt war. Ich übertreibe jetzt ein wenig, der hat vom Gericht Recht gekriegt und das Gericht hat gesagt, ja, wäre da eine Plastiktüte über dem Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, dann wäre das Ganze nicht passiert. Seitdem müssen alle oder machen alle Tankstellen das Angebot, macht das besser drüber, damit sie sich aus der rechtlichen Verantwortung und rausstehen sozusagen. Das war der Hintergrund.
Und das ist in Deutschland passiert.
Ja, genau. Entscheidung des Landgerichts Hannover war das, der diesem Typen Recht gegeben hat und die Waschanlage musste zahlen. Seitdem sagen die alle, Heckscheibenwischer. Wenn du Nein sagst, hast du Pech gehabt, wenn was passiert. So, sollen wir Rätsel machen, Jungs?
Können wir. Ja.
Drei. Scheiße.
Falscher Teaser?
Falscher Knopf.
Falscher Knopf.
Jetzt machen wir.
Nein, wieder falscher Knopf.
Oh
drei Knöpfe, die regelmäßig benutzt werden. Jetzt haben wir die alle mal gehört. Welchen ungewöhnlichen Nummer 1 Platz belegte Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life noch im Jahr 2014?
Nochmal, welchen Nein. ungewöhnlichen?
Nicht nochmal.
Nur diesen einen, das
Nummer Wort. Eins.
Welchen ungewöhnlichen Nummer 1?
Platz.
Platz belegte. Okay, dann fange ich an. Ich nehme an, es hat nichts mit den Charts zu tun. Also es ist nicht ein Chart Nummer 1 Platz.
Ja, jein.
Okay. Sie waren, also sie werden vielleicht dann nicht einfach nicht mehr gemessen in den Charts, aber sie wurden am meisten abgespielt in einer bestimmten Situation.
Der Song. Ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Moment mal, du hast in zwei Fragen das Rätsel gelöst?
Nein, wir sind noch nicht fertig.
Nee, wir sind noch nicht fertig.
Ach so. Er will ja wissen, was die Situation ist wahrscheinlich.
Das hörte sich, dieses Ja hörte sich, aber dieses gelöst Ja.
Ja, das war ein gelöstes, fröhliches Ja von Georg, ja. Der froh ist, dass ich gute Fragen stelle. Bei Beerdigung.
Ja, gelöst.
Ach, komm, hör auf! Das gibt's doch nicht!
War im Jahr 2014 der meistgespielte Song auf britischen Beerdigungen. 2019 schaffte es der Song immerhin noch auf Platz 10, während Frank Sinatras My Way und Time to Say Goodbye auf den Plätzen 1 und 2 landeten.
Ach.
Aber das finde ich ganz sympathisch, ehrlich gesagt, den Song auf einer Beerdigung zu spielen.
Ja, oder? Ich finde den auch auf jeden Fall tausendmal schöner als Time to Say Goodbye.
Oder My Way.
Vor allen Dingen, also weißt du, My Way ist halt so ein Song, da denke ich an irgendjemand, der entweder was richtig Großes erreicht hat oder irgendwie was vielleicht irgendwie so kontroverse, aber nicht für Karl-Heinz aus Bottrop-Kirchhellen. Da ist irgendwie My Way aus meiner Sicht so ein bisschen unangebracht.
Aber wenn das Time to Say Goodbye hat doch. Hat den nicht Henry Maske gesungen?
Gesungen nicht, glaube ich. Aber war das nicht seine Einlaufhymne?
Time to say goodbye.
Es gab ja noch dieses hier Vangelis, irgendwie Paradise, The Conquest of Perry. Keine Ahnung, dieses eine, das war doch irgendwie ein Boxer. Aber ich weiß nicht mehr, bei wem.
Was war denn? Das war hier Axel Schulz bestimmt, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, das war die Einmarsch-Moment. Vangelis war die Einmarschmusik von Henry Maske, oder?
Ich weiß
Time nicht. To Say Goodbye wurde dann bei seinem Rücktritt oder was?
Also ich weiß nur, dass ich es mit Boxern verbinde und tendenziell eher mit Fremdschämigkeit, wie die meisten Dinge, die ich mit Boxern verbinde.
Ich fand das immer so scheiße, Henry Maske. Ich bin ja ein großer Boxfan und generell Kampfsportfan und gucke ja sehr viel von dem Kram. Henry Maske fand ich immer scheiße. Das kann ich ja mal sagen. Allein schon der Spitzname The Gentleman ist schon so kacke für einen Boxer. Der Gentleman, was machst du? Hältst du die Tür deinem Gegner auf oder was? Was ist das für ein Drecks-Spitzname? Und dann hat er immer nur diese taktischen, ich weiß, aus taktischer Sicht und blablabla war das alles mega toll, aber wenn du diese Boxkämpfe angeguckt hast, die waren grottenlangweilig. Und dann, wenn du dagegen mal irgendwie so Schwergewichtsboxen mit Mike Tyson oder so, womit ich ja mehr oder weniger aufgewachsen bin, also ich bin nicht mit Mike Tyson aufgewachsen, aber das war halt so die Zeit, ne? In den Mitte, Ende der 80er, wo Mike Tyson so seinen Höhepunkt hatte.
Da gab es wenigstens Fett auf die Mappe.
Ja, da wurde wenigstens geboxt und nicht diese 300 Jabs und am Ende wird geguckt, wer die meisten Punkte hat und dann der Gentleman Vangelis und Time to Say Goodbye, diese ganze Schmonzettenkacke, die dann RTL da aus dem Boxen rausgepresst hat.
Bäh. Hat er nicht auch ganz viele McDonald's-Filialen in Deutschland?
Bitte, Henry Maske?
Ja, der ist Franchise-Unternehmer von Franchise-Halter bei McDonald's, meine ich.
Ist das denn irgendwas Positives?
Nee, war nur eine Frage. Ich meine, der hat mehrere McDonald's-Filialen.
Ich habe neulich irgendwie so einen Bericht gesehen, da ging es um Subway-Franchises und dass irgendwie alle oder die Hälfte davon irgendwie in den roten Zahlen sind und keiner da Gewinne macht. Und der Einzige, der Gewinne macht, sind halt diejenigen, die Franchises quasi verkaufen, sprich Subway selber. Aber das war, glaube ich, in Frankreich. Ich habe keine Ahnung, ob es in Frankreich noch schlimmer ist als in Deutschland.
Weil Subways immer so leer ist oder was? Oder weil,
weil die, glaube ich, Unsummen an Gebühren zahlen müssen dafür, dass die überhaupt so ein Restaurant offen halten. Und es halt in den seltensten Fällen sich rechnet, wenn die Filiale halt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausend Sandwiches am Tag verkauft. Bis halt hin zu dem Punkt, dass dann die Leute ihre Franchise aufgegeben haben und einfach selber einen Sandwich-Shop dort eröffnet, in der Hoffnung, dass sie dann damit Geld machen können.
10 McDonald's-Filialen hat er. Du hast recht, Jochen. Ja,
10 Stück sogar. Wow.
10 McDonald's. Meint ihr, damit verdient man viel Geld, wenn man 10
McDonald's-Filialen hat?
Und wie wird man überhaupt, wie kriegt man eine McDonald's-Filiale? Kann jeder eine McDonald's-Filiale haben?
Die Frage ist, will man das?
Das ist eine andere Frage, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich will erst mal wissen, wie man das theoretisch, wie geht denn das?
Erlauben die einem das, dass man zum Beispiel eine Filiale aufmacht, die jetzt 50 Meter entfernt ist vom nächsten McDonald's?
Ja, da gibt es bestimmt 1000 Regularien, wo du die aufstellen darfst.
Wenn Geld von dir dafür bekommt, dass du quasi Franchise-Nehmer bist, kann denen das doch eigentlich egal sein, also so im Großen und Ganzen. Denn die
die sind hundertprozentig auch in irgendeiner Form.
Aber selbst wenn, du bezahlst die Miete, du bezahlst die Angestellten.
Ja, es würde mich interessieren. Wahrscheinlich, ich glaube, es gibt, also was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Regularien, wie nah McDonald's.
Ich war so wütend, vorgestern oder so war ich bei McDonald's. Ich bin super selten bei McDonald's und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich einmal, weil ich gerade auf dem Weg nach Hause war, kam vom Arzt wieder und dachte mir so, jetzt gehst du zu McDonald's und holst dir da was zu essen. Erstmal kann man bei dem McDonald's, wo ich war, überhaupt nicht drinnen warten, weil der so klein ist, dass du nur vor der Tür warten kannst, wenn auch nur eine Person dort bedient wird, wegen Corona-Schutzmaßnahmen. Kam dann also rein, freute mich unglaublich auf einen Shake. Ich liebe die Shakes von dort. Und sagt, ich hätte gerne, dachte mir, Carla ist zu Hause, ich bringe jetzt 2 Shakes mit und hoffe, dass die kalt genug sind, wenn ich zu Hause ankomme. Ich hätte gerne 2 Erdbeershakes und dann wurde mir unmissverständlich klar gemacht, keine Shakes. Also ich habe kein Wort verstanden, aber es bedeutete wohl keine Shakes. Ich so, okay, das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du 2 Burger mit, also so 2 Royal TS. Also 2 Royal TS, Und dann war ich sickig und habe gesagt, gut, dann nichts. Und bin rausgegangen und habe mir einen anderen Pommes-Döner gekauft. Ja, ich meine, da freue ich mich auf 2 Dinge dort und dann haben die beide nicht.
Ja, ich war neulich auch bei McDonald's, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt habe ich ja schon 2 Sachen verraten. Einmal das habe ich an anderer Stelle gesagt, dass ich auch eine Pizza gegessen habe. Aber ja, ich war neulich zur Feier, dass ich keine Fettleber mehr habe bei McDonald's. Ich habe mir keine Werbung, ne? Wir kriegen keine Kohle dafür oder so, aber wenn wir jetzt schon Real Talk machen, 90% der Zeit finde ich es richtig kacke, zu McDonald's gehen, aber es gibt ab und zu gibt es mal diesen Moment, da hast du so diesen mega Bock auf ein Big Tasty und dann brauchst du den unbedingt. Ich weiß auch nicht, was das ist und dann hast du das Gefühl, den brauchst du jetzt und danach fühlst du, das ist ein bisschen wie Fremdgehen. Wenn du in dem Moment denkst, oh, jetzt ist eine super gute Idee und danach fühlst du dich für die restliche Zeit einfach nur schlecht und denkst dir, war es das wert? Das ist exakt McDonald's, finde ich. So, du hast.
Ich finde das gut, dass du in beidem ausgiebig genug Erfahrungen hast, dass du die Gefühle beschreiben kannst.
Ne, ich habe tatsächlich da in dem ersten keine Erfahrung, aber ich gehe davon aus, dass es sich so.
Du warst noch nie bei McDonald's?
Nee, aber Fremdgehen ist halt Standard. ich glaube halt, wenn du erstmal, also bei mir ist es so, ich esse einen Burger und ich esse einen Burger bei McDonald's oder dann noch, was halt noch so dazu kommt. Und noch in der Sekunde, wo der Burger weg ist, schäme ich mich. Es kommt wirklich, und ich habe das Gefühl, meine Poren werden dicker, ich fange an zu schwitzen, ich kann fast wie so beim Nutty Professor, der Film mit Eddie Murphy, wenn er so plötzlich von einer auf die andere Sekunde so dick wird. Und ich habe das Gefühl, ich kann richtig zugucken, wie die Lappen so und es fühlt sich alles an und ich will duschen und ich bin angewidert von mir selbst, dass ich wieder so schwach war und ich verurteile mich und ich denke, es ist ungesund, alles, woran du gearbeitet hast, für deine Gesundheit hast du gerade kaputt gemacht, einfach nur, weil du ein Big Tasty wolltest, schwaches Stück Scheiß.
Royal TS mag ich gerne. Aber danach habe ich ein ähnliches Schamgefühl wie du. Ja. Und vor allen Dingen auch ich finde, wenn man so ein Ding isst und dann noch irgendwie normalen Burger hinterher, man kauft sich immer so einen großen, einen kleinen, wenn man im Auto ist zum Beispiel, und dann fühlt man sich wirklich richtig scheiße. Ja. Und dann wird der Magen auch so voll und dann.
Und du frisst das ja auch so schnell. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man genießt das Essen ja nicht. Wenn du irgendwo normal essen gehst, mit Freunden oder so und du unterhältst dich vielleicht, schneidest da mal in dein Fleisch rein, isst, trinkst einen Schluck, ein Stück Salat. So machst du es ja nicht. Ich nehme diesen Burger und dann bin ich da und dann ist das Ding weg. So, innerhalb von 3 Minuten hast du dir einfach diese komplette Matschepampe aus Fleisch und weiß ich nicht was in deinen Körper irgendwie absorbiert, dann noch die Pommes hinterher mit deinen Fingern voll mit Mayo rein da und dann runter, spülst noch mit der Cola runter und es klumpatscht da so alles in dir rum und du denkst dir einfach nur so, oh, warum bin ich so schwach, warum krieg ich das?
Hat jemand von euch 844.000 Euro?
Ja, wieso?
Ja, so hoch ist die Investitionssumme für ein zu eröffnendes Restaurant. Bei McDonald's. Das kann man alles online tatsächlich nachlesen. Das ist nicht irgendwie geheim. Das
kostet 844.000 Euro, damit ich eine Filiale haben
kann. Genau, circa. Steht auf der McDonald's-Webseite. Da steht übrigens auch mehr zu diesem Franchise-Unternehmen, dass du 5% des Umsatzes in Marketingmaßnahmen stecken musst und so weiter. Große, ganz viel PDFs kann man sich darunter laden. Also das ist nicht...
Aber Moment, wenn ich 844.000 habe,
ja.
Warum brauche ich da noch eine Filiale? Das heißt, der hat quasi 10 Millionen in McDonald's investiert.
So sieht es aus. Ja. Und 90% aller Filialen, steht hier, sind in Franchise, also laufen unter diesem Franchise-Modell. 1470 Restaurants in Deutschland werden von mittelständischen Unternehmen gehalten und Franchise-Partnern.
Ja, aber ist doch klar.
Und im Schnitt haben die 5. Im Schnitt
hat man. Gehören die oder was?
Ja, dachte ich. Und im Schnitt gibt es 5 Restaurants pro Teilnehmer.
Also, wenn ein
Teilnehmer 5.
Wow, das ist viel. Das finde ich auch krass. Das sind einfach dann reiche Menschen, die noch reicher werden wollen, nehme ich an. Ist die Frage, ob das so schlau ist. Gerade wo Vegetarismus und veganer Lifestyle so im Kommen sind.
Das schließt sich ja nicht aus, also dass da demnächst auch entsprechende vegetarische oder vegane Angebote gibt, oder?
Ja, aber ich glaube einfach, dass in den Kreisen McDonald's nicht so einen geilen Ruf genießt.
Ja, aber Ruf hin oder her. Also
ich glaube, diese Verträge sind auch jetzt nicht nur 10 Seiten. Also da steht schon ordentlich was drin.
Ich investiere lieber in die Butter-Idee von Georg.
Ja. Das scheint mir auch sinnvoller, absolut.
Buttermesser, dazu mein Buttermesser und mein Buttertoaster.
Ja.
Finde ich, so, sollten wir vielleicht mal Henry Maske, vielleicht rufst du ihn einfach mal an, so wie Micky Krause, schreibst ihm mal.
Tatsächlich hat meine Frau bei der alten Managerin von ihm gearbeitet, mal früher. Das ist schon Jahre her. So. Jetzt die Luft raus. Fragen!
Ja, die Luft ist überhaupt nicht raus. Wir kommen nämlich erstmal jetzt zu unseren lieben Freunden von Patreon, unserer Patreon-Seite, unseren Supportern. Und das sind schon über 1600 Stück, meine Lieben. Und da möchten wir an der Stelle natürlich recht herzlichen Dank sagen. Haben natürlich auch ganz fleißig unser Ask Us Anything gemacht, wo ihr uns Fragen stellen könnt auf der Patreon-Seite. Und da sind auch schon einige Fragen reingekommen. Obwohl der Monat ja erst gerade angefangen hat. Zum Beispiel fragt hier Maximilian, jetzt habe ich den dummen Comment weggemacht, sorry. Das war so dumm. In dem Moment, wo ich den Namen angeklickt habe, war
der... Hast du es zugemacht?
Habe ich das Fenster zugemacht. Ja, Maximilian, dann stellen wir die Frage halt ein andermal und nehmen stattdessen, 2-Hour-Threads? Wer hat noch einen aufgemacht?
Ich. Also,
warum?
Weil ich dir nicht zugetraut habe, dass du pünktlich, gestern wollten wir eigentlich aufnehmen, dass du pünktlich ein Aua einträgst, weil du manchmal vergisst es ja.
Aber meiner war doch schon da.
Habe ich nicht nachgeguckt, Chefe.
Ja, aber warum?
Na, wieso machst du? Weil ich es nicht gesehen habe.
Ja, aber wann hast du es gesehen, ab welchem Zeitpunkt hast du es gesehen und dich entschieden, ihn trotzdem aufzulassen?
Wie meinst du das jetzt, trotzdem aufzulassen?
Wusstest du, dass es 2 gibt?
Nein, wusste ich nicht. Ich habe es jetzt gerade gesehen, dass es 2 gibt. Und ich wollte dich schon
ja, ich gehe natürlich in meinen. Ich gehe nicht in deinen. Ich lade jetzt die Kommentare.
Wer ist denn deiner und wer ist meiner?
Ja, meiner hat 55 Fragen. Deiner hat nur 33 Fragen.
Okay.
Jetzt in meinen hier rein. So, Maximilian, tut mir leid, hast du einfach in einen komplett falschen Thread geantwortet. Da musst du schon den nehmen. Ich pinne den auch an meinen. So, also, Saufkumpane schreibt, moin zusammen. Ich kopiere die Fragen aus dem April-Hour hier rüber. Wenn die restlichen noch für gut befunden werden, ach, den Saufkumpan erinnere ich mich doch noch, hatten wir doch schon. Welche alternativen Berufsjobsideen hattet ihr, hätte es mit Fernsehen, Radio nicht geklappt?
Hat man da sowas? Das steht mal? Auch bei mir. Ist das von Daniel R.?
Nein, es ist von Saufkumpane.
Oh, die gleiche Frage schreibt hier Daniel R. in meinem Thread. So.
Okay.
Okay. Soll ich anfangen?
Ja.
Wunschalternative, nicht im Gaming. Mein Wunschalternative wäre Psychiater.
Aber Jochen, jetzt mal, du wirst ja nicht einfach so Psychiater, wenn es mit dem Fernsehen nicht klappt. Da brauchst du ja eine Ausbildung oder unten
Studium. Hier steht nicht, wenn das nicht klappt, wenn ihr nichts in der Gaming-Fernsehrichtung machen würdet. Das beinhaltet...
Ja, aber egal. Also ist ja egal, ob es nicht geklappt hat oder du nur so nichts machst in dem Bereich. Ich kann ja nicht sagen, dann bin ich jetzt plötzlich Quantenphysiker.
Nein.
Moment, also ihr unterscheidet euch gerade in der Herangehensweise an die Frage. Das eine ist vielleicht eine realistische Alternative und das andere ist ein Wunschberuf.
Es wäre eine Wunschalternative. Ein Wunsch hätte ich wirklich richtig Lust drauf.
Okay, aber realistisch gesehen...
Ist es auch was ich schon anstrebe und in die Wege leite langsam.
Okay.
Ich muss halt nur noch 10 Jahre Medizin studieren und dann... Ja, aber ich denke, das kriege ich hin.
Und du, Georg?
Profi-Basketballer in der NBA.
Mhm.
Und Astronautenprinzessin, denke ich.
Ja, finde ich gut.
Ja,
ich wäre natürlich Schauspieler geworden, ist ja ganz klar. Auch das strebe ich ja immer noch an. Ich finde, ich komme gerade erst in das Alter, wo die interessanten Rollen überhaupt erst zur Verfügung stehen.
Ich habe gehört, dass die Alten gerade aus den Drehbüchern rausgeschrieben werden, weil sie Angst haben, dass sie sich mit Corona infizieren und die Schadenersatz zahlen müssen. What? Die Produktionsstudios. Ja. Habe ich irgendwo in...
Aber das wird doch erst ab 2021.
Bei Crew United oder so. Okay. Nee, so, es geht so langsam, wenn es jetzt langsam
wird. Hollywood will erst 2021 wohl wieder.
Ja, aber jetzt werden ja die Drehbücher geschrieben und so weiter und das Virus wird ja weiter da sein. Es gibt die Diskussion tatsächlich, dass die alten Schauspieler sich gerade merken.
Alt, doch nicht 40.
Nee, aber 50, 60 und so, dass die aus den Drehbüchern. Aber
mit 50 hast du auch irgendwie so ein 1 zu 10.000 Risiko.
Was weiß ich? Ich weiß, kann es jetzt nicht wissenschaftlich, was da genau. Ich habe es nur, es ist nur ein Gerücht und aufgeschnappt, dass alte Schauspieler, ältere Schauspieler, dass denen die Rollen gestrichen werden manchmal und dass die darüber klagen gerade. So.
Benedikt Christopheit fragt, was war das absolut Beste, was euch in eurem Leben passiert ist? Das kann ich relativ schnell beantworten. Das war natürlich die Geburt von mir.
Ja, geht mir ähnlich. Auch die Geburt von Etienne. Jetzt.
Oh Mann. Ja, dann auch deine Geburt fand ich ja, das ist das Beste, was mir passiert ist.
Ja, aber da sind wir doch wenigstens einer Meinung und es ist auch mal fucking ehrlich.
Ja.
Ja, ja, okay. Was ich sehr lustig finde, ist, hier ist Alexander Kien als nächstes mit der Frage, was mit dem Waschanlagenüberzieher ist.
Ach.
Unser lieber Ex-Kollege Kollege Lukutus, Grüße. Und direkt darunter, und das ist kein Witz, fragt ein Alex Kahn.
Was ist denn im Ask Us Anything los? Werden jetzt hier Fragen kopiert?
Nein, das eine ist ein Alexander Kien, das andere ist ein Alex Kahn. Es ist einfach nur zufällig, dass die untereinander sind. Und er fragt, kennt ihr diese Schilder, auf denen so Sachen stehen wie Family and Love, Home, Chocolate is my friend oder ganz krass die Familienregeln und die aussehen wie eine Hipster, Burgerladenspeisekarte? Ja klar, das sind so wie diese Wandtattoos. Oder wie lustig.
Ich sag gar nicht. Ich kenne Fußmatten, auf denen was draufsteht. Und ja, das war's.
Ich finde, ich will nicht lästern, weil man beleidigt ja automatisch auch Zuhörer. Weil natürlich hat auch der eine oder andere von euch eine lustige Fußmatte oder auch das eine oder andere Wandtattoo. Aber ich möchte euch an dieser Stelle sagen, ich mag euch trotzdem. Ich hab euch lieb. Ich find's toll, dass ihr uns zuhört. Aber trotzdem ist es falsch, lustige Fußmatten zu haben oder Wandtattoos. Seid euch bitte dessen bewusst. Das ist so genauso wie chinesische Schriftzeichen am Unterarm tätowiert haben. Da habt ihr einfach irgendwann eine Lebensentscheidung getroffen. Gut, bei dem Tattoo lässt sich vielleicht nicht mehr umdrehen, aber ihr habt da einfach eine Entscheidung getroffen oder ein Tribal um den Bauchnabel. Ist einfach vielleicht ist aus einer Situation entstanden, aber das ist einfach auch vorbei. Ja, das ist einfach auch vorbei. Muss man einfach auch sagen. Und es ist nicht gut gelaufen. Es ist nicht gut gealtert. Das war vielleicht für eine 2 Stunden lang war es cool.
Tim W. schreibt hier, Herr Gade, bitte beschreiben Sie uns Ihre Haarsituation. Ach, du warst beim Friseur schon, ne? Oder?
Nee.
Ach, warst du noch nicht? Schon.
Wie denn? Nee, die Haarsituation ist natürlich, ich muss dazu sagen, ich war kurz bevor ich in den Skiurlaub gefahren bin, habe ich mir sehr, sehr kurzen Haarschnitt machen lassen, so dass die jetzt natürlich immer noch richtig, also sie sehen richtig kacke aus, aber ich habe noch nicht so richtig Probleme. Außerdem trage ich ja eh viel Caps, also ich trage ja eigentlich schon nach 2 Wochen nach dem Friseur fange ich schon an, die Cap zu tragen, weil es mir dann schon nicht mehr gefällt. Insofern kann man bei mir immer ganz gut erkennen, wenn ich selbstbewusst bin, was meine Frisur angeht, ziehe ich die Cap nicht auf, weil ich dann gerne die Haare präsentiere. Und wenn ich die Cap trage, bin ich unzufrieden mit der Frisur. Und das ist eigentlich so 90% der Zeit. Mhm. Aber hier, apropos Friseur, die stehen hier alle Schlange, ne? Unter anderem natürlich, weil nicht so viele Leute gleichzeitig in den Laden können. Aber der eine Friseurladen hier bei uns um die Ecke, der normalerweise keine Termine, also da kannst du einfach reingehen, die haben nie Termine gehabt. Und die müssen, jetzt musst du da anrufen und Termine machen.
Und trotzdem Schlange.
Trotzdem Schlange.
Ach so, weil die nicht drin sitzen dürfen, ne?
Ja, aber es ist komplett voll halt, ne?
Ist es denn so, dass die theoretisch all ihre Verluste wieder in einem Monat reinkriegen können? Nee, ne? Weil die haben ja nicht mehr Zeit. Also die, oder? Lassen die länger auf? Oder?
Nee, weil vor allen Dingen, weil Haare, du hättest die Haare ja in der Zeit vielleicht 2 oder 3 Mal zum Beispiel schneiden können und die wachsen ja jetzt nicht 3-mal so schnell. Also du gehst jetzt einmal hin und dann ist ja wieder.
Na gut, aber dafür kommen ja mehr Leute. Nö, auf einmal.
Ja, auf einmal, aber. Ja, weiß ich nicht. Georg, wie siehst du das oder ist das Thema dir völlig egal?
Das kann man doch mathematisch, Georg, schnell mal bin überschlagen.
Beim Thema Haare und wie oft man bei Friseuren ist, bin ich größtenteils raus. Also ich hätte halt im Zweifelsfall empfohlen, dass du dir so einen Rasierer packst, das Ding auf irgendwie 1 Zentimeter stellst und halt in der Übergangszeit die Haare einfach kürzt. Kannst immer noch ein Baseballcap tragen und wartest dann, bis der Friseur wieder offen hat, weil meiner Erfahrung nach fand ich es 1000-mal unangenehmer, mit etwas zu langen Haaren rumzulaufen, als irgendwie mit einfach nur kurz, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache, von daher bin ich da raus.
Ja, du bist aber, glaube ich, in Sachen Haaren und Frisuren auch echt der falsche Ansprechpartner.
Das ist wohl richtig.
Auf alle Fälle verdienen die wieder Geld und das ist gut und die Gastronomie geht bald auch wieder voll durch die Decke. Zumindest ein bisschen Hoffnung. Die freuen sich.
Naja. Jonisch fragt, wenn ihr noch Zeit und Bock auf eine weitere Podcast-Produktion hättet, welches Themenfeld würde es am ehesten werden? Ja, ne?
Also das, ja. Ich habe das seit Wochen auf dem Themenplan für den Podcast stehen und wir haben es noch nicht angeschnitten. Das wären weitere Spin-off-Produkte, aber wir haben da so eine Idee, wo wir uns jetzt überlegen, wie und wann wir die umsetzen wollen. Oder also ja, im Prinzip wie und wann wir die umsetzen wollen. Ob wie und wann wir sie umsetzen wollen.
Es ist auch ziemlich cool. Also ich finde das hochinteressant, um was es sich da dreht. Allerdings auch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Ja. Weil man es dann auch cool machen will. Und da muss man einfach gucken, wie man das zeitlich hinkriegt. Wollen wir aber jetzt noch nicht zu viel verraten, weil sonst macht man irgendwie die Pferde scheu und am Ende wird's nichts oder klappt nicht oder so. Und dann heißt, wo bleibt denn und so, ne?
Ja.
Ich finde trotzdem, dass wir da vielleicht nicht heute, weil wir sowieso heute schon so langsam mal zum Ende kommen müssen, aber dass wir die nächsten Wochen oder Monate irgendwann mal darüber sprechen können, was da so die grundsätzlichen Ideen sind. Vielleicht gibt es ja tolle Tipps von unseren Zuhörern.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir also generell Podcast, ich mache das ja jetzt auch schon lange. Wir haben ja vor, weiß ich, 12 Jahren oder so schon mit dem Plauschangriff bei Game One damals dann angefangen und schon immer das Thema Podcast mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr, sehr, sehr tolles Hobby. Sehr schöne, eigentlich mehr als ein Hobby. Eigentlich würde ich das gerne hauptberuflich machen, nur noch podcasten. Ich finde es sehr angenehm. Es macht mir viel, viel Spaß.
Ja, das
glaube ich. Und ich höre auch sehr viele Podcasts übrigens. Ich höre mehr Podcasts, als ich Serien gucke oder Spiele spiele.
Mir macht das auch extrem viel Spaß. Echt. Ist so schön. Man sitzt da vor dem Mikro. Man muss nicht irgendwo rausfahren. Man kann drin bleiben.
Es ist ja auch kein einen besseren Job als Kammerjäger.
Podcast. Es ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel bei Rocket Beans eigentlich jedes zweite Format mehr oder weniger ein bebilderter Podcast ist. Egal, ob das Bundesliga ist, was im Prinzip ein Fußball-Podcast ist, Kino-Podcast, Almost Daily, Lava-Podcast. Einfach so, ist einfach schön. Ich rede gerne mit Menschen. Glaubt man gar nicht.
Doch.
Ja.
From a distance. From a distance.
Okay, liebe Leute. Okay. Vielen Dank für die tolle Unterstützung bei Patreon. Vielen, 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 vielen Dank. Nochmal sorry, an manchen Stellen gab es hier ein bisschen soundtechnische Probleme. Das klang ein bisschen blechern. Sorry, das ist nicht unsere Schuld natürlich. Dank sagen müssen wir noch ganz kurz an Rode. Die haben uns ja den Rodecaster Pro zur Verfügung gestellt. Das ist so das Herz unserer Produktion. Cooles Teil, wie ich finde. Da kann man mehrere Spuren abmischen, mehrere Spuren noch gleichzeitig aufnehmen. Das Ganze auch noch auf einer Mini-SD. Wer mehr zu diesem großartigen Teil erfahren möchte, der findet das einen interessanten Link in den Shownotes. Dankeschön dafür. So.
Okay.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Mal gucken, ob ich den richtigen Knopf finde. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.